Ich bin.
Wie ich bin.
Ich war.
Mein größter Kritiker.
Ich werde.
Hoffentlich noch lang mit dem TSV Hartberg in der Bundesliga sein.
Ich will.
Mein Leben ein bisschen mehr genießen.
Ich glaube.
An die Kraft positiver Gedanken.
Hallo, liebe Brigitte.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen, hier in deiner Firma in Wien im 16. Bezirk.
Lenus Pharma in Otterkring. Ich würde jetzt sagen, außen das Gebäude nicht unbedingt sehr schön, innen umso mehr. Ist das eine richtige Wahrnehmung?
Das ist eine komplett richtige Wahrnehmung. Habe ich eigentlich ja ganz gern so. Herinnen muss ich auch dazu sagen, war es mir sehr wichtig, eine Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen. Ich wollte niemals ein typisches Büro. Ich wollte in sowas nicht arbeiten und ich habe es meinen Mitarbeitern auch nicht zugemutet. Und habe dann schon sehr viel Herzblut reingesteckt, um dieses Büro herinnen wirklich zu einem Wohnzimmer herzurichten. Wir haben jemand, der absichtlich draußen den großen Bereich mit dem Wutzler, mit dem Tischtennistisch. Wir haben gesagt, dann, wir brauchen das auch nach der Mittagspause, also wenn die zu Ende ist, dann haben wir schon, insbesondere vor der Pandemiezeit, haben wir schon unsere Ringeln absolviert. Also wir haben da draußen 15 Tischtennisschläger liegen und das haben wir schon herumgelaufen im Büro.
Ist mir also das wichtig. Ist nicht nur ein Büro?
Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt auch eine große Bar. Auch eine super Soundanlage.
Okay. Na, vielleicht hören wir dann nachher noch rein.
Gerne.
Ja, wir fühlen uns auch recht wohl hier, muss man wirklich sagen. Wurden auch kulinarisch schon verwöhnt. Also alles tipptopp. Brigitte, du hast ziemlich Stress im Moment, hast dir trotzdem Zeit genommen und wir haben das jetzt auch hautnah mitbekommen, dass du Stress hast. Du hängst permanent am Telefon und es geht aber nicht gerade um deine Firma, sondern um deine Jungs aus Hartberg, die wieder mal auf Mallorca sind, eingeladen von dir und irgendwie haut es nicht ganz hin mit den Rückflügen. Was ist passiert?
Ja, also es ist, der ein oder andere entscheidet sich dann gerne um. Ich finde es dann so lustig, dass er gerne länger bleiben würde. Zu Hause wird es dann scheinbar auch gut geregelt, weil das ist ja auch Voraussetzung für die Jungs, ja. Und ja, und somit bin ich dann manchmal kurzfristig, in der Mallorca-Reisezeit bin ich ein bisschen ein Reisebüro. Ist okay.
Das heißt, sie genießen es richtig unten und wollen ein bisschen länger bleiben, wollen verlängern.
Aber ehrlich, es ist eigentlich eh jedes Jahr dasselbe. Ich sollte schon besser wissen, ich soll ihnen einfach so frühe Rückflüge nicht buchen, auch wenn sie drauf bestehen. Es war im Vorfeld schon mehrmals abgefragt.
Aber das war wieder mal das Geschenk, ja, zum Schluss, für den Erfolg, für den Klassenerhalt. Wie viel Last ist da von dir abgefallen, dass es geklappt hat? Es war ja immens knapp. Es waren 4 Vereine involviert bis zum letzten Moment, bis zum letzten Spieltag. Ihr habt es geschafft. Ja. Wie viel ist da abgefallen von dir an Anspannung?
Ehrlich, ich habe eigentlich nicht gezweifelt daran, dass wir es schaffen. Ich habe vor Wochen auch schon gesagt, wie wir einmal auch die rote Laterne hatten, dass Hartberg nicht absteigt. Ich war davon total überzeugt. Ich habe es den Jungs auch dann, ich durfte diesmal die Ehre haben, eine Kabinenansprache zu halten. Es war mein absolutes Debüt, es war eigentlich schon sehr herausfordernd für mich. Aber ich habe es ihnen gesagt, damals, so wie damals, am 21. Mai 2018, wo ich auch felsenfest davon überzeugt war, dass wir Kapfenberg schlagen können und somit aufgestiegen sind, war das ein Tag, der gezählt hat. Und so war das jetzt, der 20. Mai, also fast 4 Jahre danach, 22 ein Tag, der zählt. Und an einem Tag, der zählt, gibt's für die anderen nichts zum Holen. Und das habe ich ihnen eigentlich auch gesagt. Und wir haben unseren Traum erfüllt und der Traum geht weiter.
Also du hattest wirklich nie Abstiegsangst?
Nein, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Nein, habe ich nicht gehabt. Nein, war überzeugt davon. Weil ich meine, ich weiß schon, es war so knapp. Es war so knapp. Und man, wir haben dann ja doch ein bisschen Hilfe gebraucht, weil nur mit dem Unentschieden ist es nicht gewesen. Ja, das ist mir schon völlig bewusst. Aber gefühlsmäßig war mir klar, ich habe keine Angst gehabt. Kann eigentlich nichts dazu sagen. Nein.
Gut. Gehen wir ein bisschen zurück. Wie ist deine Begeisterung für Fußball entstanden?
Die war schon in Kindheitstagen vorhanden. Mir hat immer der Sport Spaß gemacht. Mir hat das Spaß gemacht, dass so viele Menschen involviert sind. Dass es gibt dann diese Menschengruppen. Du fieberst gemeinsam, du freust dich gemeinsam, du trauerst gemeinsam und es sind komplett unterschiedliche Leute. Und das taugt mir persönlich. Es ist wurscht. Am Fußballplatz ist es völlig egal, ob woher man ist, wenn man kommt, ob der Firma hat, es ist völlig wurscht. Sondern man hält zu einem Team. Das ist ein Zusammengehörigkeitsgefüge, das mir einfach taugt.
Aber wie bist du zum Fußball gekommen?
Ich habe mir das als Kind schon gerne angeschaut. Wir haben damals eben nicht viel war nicht sehr vermögend zu Hause und war für Fußballplatzerlebnisse war jetzt nicht das nötige Kleingeld vorhanden. Aber es hat mich im Fernsehen schon immer fasziniert. Also ich habe in meinem Zimmer hängen gehabt, damals bei der WM 78 war das, glaube ich, die Tafel, wer wann wo gegen wen spielt. Und bei mir hat man nicht mehr nachschauen können. Und ich bin dann auch wirklich vom Fernseher gesessen, so oft es mir auch möglich war. Und da waren die Spiele auch nach Nachmittag schon. Also es war eigentlich super.
Aber vorbelastet, so von der Familie her warst du nicht? Deine Eltern, dein Vater?
Nein.
Gar nicht.
Hast du selbst also mein Vater hat schon immer wieder Fußball geschaut, aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus anderen Familien kennt, dass man da gemeinsam am Fußballplatz geht. Also das war eigentlich nicht der Fall.
Apropos Fußballplatz, warst du vor deinem Engagement bei Hartberg viel in Stadien unterwegs? Warst du Fan von irgendeiner Mannschaft? Dann dazwischen auch? Oder ist es dann wieder neu entflammt, diese Liebe, die du in der Kindheit entdeckt hast?
Also ich habe viel internationalen Fußball geschaut. Ich bin Wienerin. Es hat mein Herz auch für Grün-Weiß geschlagen, ich muss das ganz klar so sagen. Ich war da auch ein paar Mal im Stadion, aber es ist sehr lange her. Ja.
Wie schaut es jetzt
aus? Ich mag heute noch. Ja. Ich mag heute noch.
Ich wollte gerade sagen, wie schaut es jetzt mit der Liebe zu Grün-Weiß aus?
Ich mag sie heute noch. Sind auch deswegen nicht umsonst unsere Lieblingsgegner.
Das beruht allerdings nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit.
Ich weiß das.
Lieblingsgegner von Hartberg. Ja. Wir haben vorher geplaudert, 2013 war es, da ist der Herr Johann Kremsel zu dir in die Firma gekommen, Innenausbau, und hat deine Firma ausgebaut oder renoviert damals und hat dann was gesagt? Liebe Brigitte, wie schaut es eigentlich aus? Könntest du uns helfen? Ich habe da meinen Verein in Hartberg. Wir bräuchten Unterstützung oder wie ist das zustande gekommen?
Nein, er hat irgendwie mitbekommen, dass mich der Fußball fasziniert. Er selbst damals im Vorstand von Hartberg. Und hat mich auf den TSV Hartberg angesprochen. Ich hatte keine Ahnung, wer der TSV Hartberg ist. Es war ein dritter Liga-Club. Ich muss auch ehrlich gesagt, habe ich nicht gehabt. Und er hat mich dann, er ist sehr begeisterungsfähig, der Hansi. Und hat es dann geschafft, mich da irgendwann mal rauszuholen nach Hartberg. Und ich habe das dann erleben dürfen, den Sportplatz. Und ich meine, mehr war es nicht. Ich habe die Menschen erleben dürfen. Mir hat der Zusammenhalt taugt. Wir haben die Leute rund um den Hansi auch wirklich emotional haben sie mich angesprochen und dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich unterstützenswert und bin damals eingestiegen als Sponsor in Hartberg, aber bitte jetzt natürlich mit überschaubaren Summen, das muss man auch klar dazu sagen. Ja. Also so war halt eigentlich der Beginn der Geschichte.
Wobei sie wollten ja eigentlich nur weniger haben, was die Summe betrifft, hat er selbst erzählt, du hast dann den Vertrag genommen, hast durchgestrichen und hast erhöht.
Ja, weil es mir einfach so taugt hat. Ja.
Was ist das, was dich am TSV Hartberg fasziniert?
Dass es ein Verein war oder ist eigentlich, der entwickelt wird, der gerade beginnt. Das ist nicht ein fertiger großer Bundesligist gewesen oder ist auch jetzt noch nicht, sondern es entsteht hier permanent irgendwas. Es entsteht aus nichts oder aus sehr wenig, sehr, sehr viel. Das taugt mir. Mir taugt es die Leute, die dran mitarbeiten, weil sonst passiert das nicht. Mir taugt dieses gesamte Ehrenamt dort, weil hier ist jeder wirklich, hier hat jeder das Ziel, den Verein weiterzubringen und ehrlich, kaum persönliche Ziele, weil die kann er nicht verwirklichen im TSV Hartberg, weil da haben wir zwei Mitarbeiter, mehr sind es nicht. Ja. Das taugt mir bis heute. Mir taugt es bis heute, dass da jetzt beginnt, auch infrastrukturell etwas zu entstehen. Mir hat es aber auch immer bitte getaugt, ich sage, unser Stadion, es ist alles so nah dort, das ist, bitte nicht falsch verstehen, wir haben tolle Stadien, also auf Austria Rapid, wir haben tolle Stadien, wir sehen Red Bull Stadion, ganz toll, ja, keine Frage, aber vom Feeling her ist mein Stadion Hartberg.
Weil es ein Sportplatz-Feeling ist, so wie früher?
Und das ist sehr nahe. Also ich habe es letztens erst wieder mir bewusst angeschaut, wir haben kein Gitter vom Fanblock zum Spielfeld. Ich glaube, wir sind aber der einzige Club, der das nicht hat. Also ich kann mich an keinen Verein erinnern, wenn ich jetzt so in mich gehe, wo nicht der Fanblock eigentlich, ich sag's jetzt fast, so hinter Gitter ist. Oder hinter zumindest am Netz. Ja, bei uns nicht. Also das ist etwas, was mir bis heute extrem gut gefällt und was mich auch fasziniert. Und ich habe damals auch ein Erlebnis gehabt mit im Oktober 18, wie wir 3-0 gegen Rapid gewonnen haben. Und damals einige von Rapid zu mir kommen und gesagt haben, bah, das war das schönste Match und das schönste Erlebnis, was sie gehabt haben. Und ich habe dann gefragt und gesagt, wieso? Ihr habt 3-0 verloren. Und sie waren damals das erste Mal in Hartberg. Und dann haben mir ein paar Leute erzählt, weißt du, wir sind hergekommen und es hat geheißen, willkommen. Wir kennen das nicht. Wenn wir wohin kommen, werden wir eigentlich abgestempelt. Und niemand heißt uns so herzlich willkommen wie in Hartberg.
War ein Riesenvolksfest, aber es ist das erste Mal, dass ich zu Gast
bin. Für mich irrsinnig berührend und das gefällt mir. Das gefällt mir nach wie vor in Hartberg.
Das heißt, wenn ein großer Verein gekommen wäre und gefragt hätte, liebe Frau Annerl, könnten Sie uns sponsern, dann wäre es vielleicht gar nichts geworden.
Nein, es ist auch der Sponsoring jetzt nicht über den Verein entstanden. Es ist auch nicht entstanden über ein wirtschaftliches Interesse. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also der TSV Hartberg, in Österreich habe ich ein Geschäft, aber es sind Bruchteile gegen das Internationale. Und international kennt man jetzt Hartberg nicht. Ja. Also es war kein wirtschaftliches Interesse da, sondern es war wirklich das Menschliche und Emotionale, was mich gefesselt hat und warum ich es gern getan habe.
Du bist dorthin gekommen, damals war der Club in der Regionalliga Mitte und die Bundesliga war Lichtjahre entfernt. Wahrscheinlich die zweite Liga auch Lichtjahre entfernt. Worauf bist du am meisten stolz, wenn du jetzt die letzten Jahre Revue passieren lässt?
Auf den Durchmarsch, das muss ich schon ganz klar sagen. Genauso wie es jetzt angesprochen ist. Wir waren damals schon, es war Mai 17, waren wir Meister der Regionalliga und sind somit in die zweite Liga, damals erst als Gleiko-Liga, die ich sehr, sehr gemocht habe, wenn ich ehrlich bin, aufgestiegen. Und ja, natürlich, keiner hat uns zugetraut, dass wir dann in irgendeiner Form so weit nach oben kommen würden. Ja. Und dann, es hat sich dann gegen Ende rauskristallisiert, wir hatten dann irrsinnig viele Spiele, ich erinnere mich zurück, 4-0, 4-0, 4-0, einen Top-Trainer natürlich, im Christian Elzer, bitte nicht zu vergessen, ja, war ganz toll. Und dann, als wir, wie gesagt, den Kapfenberg, den Vizemeistertitel gehabt haben und mit der Ligareform die Chance des sportlichen Aufstiegs, das ist das, wo ich wirklich heute noch am liebsten zurückdenke. Natürlich ist es schön, einen Europacup-Playoff zu spielen, nicht falsch verstehen, aber von der Emotionalität war es genau der Aufstieg damals vor 4 Jahren.
Ja, und in Kapfenberg, da haben wir was gemeinsam. Wir haben beide eine Bierdusche bekommen und haben beide kein Ersatzgewand mitgehabt.
Genau.
Ja.
Und haben es beide weit gehabt.
Beide müssen geduscht mit Bier nach Hause fahren. Aber ja, ist ja auch für uns Journalisten immer ein schöner Moment, da mittendrin zu sein. Wobei, ich war ja eigentlich sehr stolz, dass ich dem Ganzen entkommen bin. Und knapp bevor ich das Stadion verlassen habe, weil die Hartberger Spieler, die waren schon nämlich bei der Kantine beim Ausgang.
Genau.
Dann haben sie mich dort nur erwischt, weil ich besonders nah dran sein wollte und ein Handyvideo gemacht habe von den Feierlichkeiten. Das heißt, für dich auch die schönsten Momente dann?
Genau. Das war für mich einer der schönsten Momente. Und damals ist er schon entstanden. Damals ist eigentlich unsere Mallorca-Reise entstanden. Eine Woche später, damals hatte ich eine Woche noch Zeit. Heute habe ich 1,5 Tage und das ein Wochenende. Aber damals hatte ich eine Woche Zeit, die Mallorca-Reise für die Jungs zu planen. Und damals ist es entstanden.
Und damals haben sie auch nicht alle rechtzeitig den Weg zurückgefunden.
Nie, zu keinem Zeitpunkt.
Aber bei aller Euphorie, dann kam auch wahrscheinlich die schwierigste Phase in Hartberg, nämlich die Lizenzierung. Zweimal hat es keine Lizenz gegeben für den TSV Hartberg. Erst das neutrale Schiedsgericht hat euch dann die Bundesliga-Lizenz gegeben. Du hast einige Male schon gesagt, du hast von Anfang an daran geglaubt, dass es noch was wird. Wie siehst du diese Phase im Rückblick?
Also im Rückblick kann ich sagen, dass mir damals wahrscheinlich ich sage es jetzt so, wie es ist, mein Nichtwissen sehr zugute gekommen ist. Nichtwissen im Sinne von der echten Schwierigkeit. Weil für mich war klar, oder ich habe das immer ganz klar gesehen, Moment, was haben wir zu erfüllen? Was haben wir zu tun? Na, dann werden wir das erfüllen, dass wir die Lizenz kriegen. Ich hatte nicht so Präjudizierungen im Kopf, wie bitte eigentlich wahrscheinlich 99,9% der Österreicher und auch unseres Vereins, auch der gesamten Liga, wie hat bekriegt niemals die Lizenz, die können das nicht schaffen, weil bla bla bla. Für mich war immer, okay, was haben wir zu tun? Hab dann in ganz kurzer Zeit das dicke Lizenzhandbuch der Bundesliga gelesen, um mich wirklich zu schauen, okay, worum geht's da jetzt alles, was müssen wir tun? Und ja, korrekt, es kamen die ersten Ablehnungen. Ich habe den Bescheid sehr gut analysiert und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt so und so tun. Bin danach immer eigentlich sofort in die Kabine gegangen, habe den Jungs gesagt, nämlich bevor es in den Medien war, das war mir persönlich immer ganz wichtig, habe dann gesagt, so Leute, so schaut's aus, das ist die Sache, das tue ich, so geht's weiter. So. Also ich glaube schon, dass damals schon einige an mich geglaubt haben, alle sicher nicht. Dann gingen wir zum Protestkomitee. Protestkomitee habe ich dann die Unterlagen selber aufbereitet, in wirklich tagelanger und nächtelanger Arbeit. Hat dann immer noch nicht gereicht. Und dann ging es zum neutralen Schiedsgericht. Aber ich habe keine Ruhe gegeben. Ich habe damals zufälligerweise kennengelernt gehabt, den Niki Rosenauer, das ist der Anwalt von Rapid, der auch im Vorstand ist. Und habe ihn angerufen, weil er hat mir irgendwo beim Spiel seine Visitenkarte gegeben. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, das kommt jetzt schneller, als du denkst, dass ich dich jetzt anrufe und dich jetzt brauche. Ich möchte gerne um die Lizenz streiten. Er kam dann hierher zu mir in die Firma und hat zu mir gesagt, Brigitte, ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, ich würde kein Geld in mich investieren, und zwar gar keines. Das kannst du nicht gewinnen. Und ich habe gesagt, Niki, ich möchte das gern versuchen. Ich möchte jetzt einfach gern versuchen. Was ist das Problem? Na, du brauchst einmal Bewilligungen und das alleine dauert einen Behördenweg. Ich sag, gut, vergiss, du bist Wien? Ich bin in Hartberg. In Hartberg ist es manchmal das nächste Zimmer im Gemeindeamt. Das ist in Wien anders, das ist klar. Ja? Und er hat aber auch, muss ich sagen, ich glaube auch nicht sehr viel dran geglaubt. Er hat sich halt einfach mit mir diesen Weg gegangen. Ich glaube, das erste Mal hat er begonnen daran zu glauben, als der Schiedsrichter nach dem ersten Tag noch einmal vertagt hat, weil er mir noch eine Aufgabe mitgegeben hat, die ich noch zu erfüllen habe, bis zum nächsten Tag. Ich glaube, das war der Abend, wo dann der Niki selbst mich angerufen hat und gesagt, Brigitte, jetzt will ich's auch.
Aber was treibt dich da an? Ist es der Ehrgeiz? Ist es diese Mentalität, die du anscheinend in dir drinnen hast, geht nicht, gibt's einfach nicht?
Ja, es ist der Ehrgeiz, ich glaube das nicht. Und auch ein bisschen der Gerechtigkeitssinn. Es ist auch das. Und ich meine, wir brauchen nicht reden, ich kenne alle Kommentare. Hat Berg der Bauernclub, hat er was, wo ist denn der Bund? Ich kenne das alles. Was soll das? Ja, es ist mir einfach wurscht. Und es gibt Auflagen, ich sehe das ein, die werden wir erfüllen. Und wenn wir es erfüllen, na dann spielen wir mit Stahlrohrtribünen. Ich brauche kein schönes Stadion. Das habe ich nie gebraucht. Ich brauche nicht was Gott, was zum Beginnen. Sondern man kann ganz klein beginnen. Das ist alles war kein Problem.
Und das waren auch dann, glaube ich, die Spieler, die ersten, die du angerufen hast, noch bevor es die Presse erfahren hat.
Habe ich mir ausgebeten, ja. Genau. Damals ja am nächsten Tag, wo dann der Schiedsrichter, das war, glaube ich, weiß ja nicht, wie spät, es war 4:30 oder so, wo er dann gesagt hat, ja, Hartberg ist die Lizenz zu erteilen. Ich muss sagen, ich bin sofort aufgerufen im Gerichtssaal. So angeschaut. Und gesagt, und wollte sofort rauslaufen. Und gesagt, nein, ich muss mir das alles noch anhören. Habe ich gesagt, bitte nicht, denn ich möchte die erste Seite.
Ich muss ihm mal Jungs anrufen.
Und dann hat er mir extra Zeit gegeben und gesagt, nein, ich muss mir das jetzt anhören, aber er verspricht mir, ich habe danach 5 Minuten, bevor die Bundesliga quasi, also damals aus der Renate Herowitz, bevor die etwas rausgeben dürfen, gibt mir 5 Minuten. Habe dann die Jungs in Mallorca angerufen, habe gedacht, ja, ich habe ja mehrere anrufen müssen, weil die haben gefeiert und haben es nicht gehört. Und irgendwann habe ich den Dario dann erwischt und der hat mir nachträglich hat er mir erzählt, er hat eigentlich nichts verstanden, was ich gesagt habe, er hat mich nur hupfen gesehen. Und dann waren sie selbst überwältigt. Also das war ja... Das war ein sehr, 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 sehr schöner Tag.
Aber bei diesem Instanzenweg, hattest du da nie irgendwie das Gefühl, zu dir selbst auch sagen zu müssen, okay, geht sich nicht aus, lassen wir es bleiben?
Nein.
In keiner Phase, weil es hat ja wirklich niemand Hartberg zugetraut, die Lizenz zu bekommen.
Mhm. Niemand, nein, ich weiß, es hat niemand zugetraut. Es gab auch wirklich, es waren, ich muss es wirklich gestehen, es waren Nächte, wo 2-3 Stunden Schlaf nur drinnen waren, weil die Unterlagen aufziehen. Es war schon sehr, 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 sehr herausfordernd. Aber ich hätte niemals abgebrochen. Niemals. Niemals. Und ich wäre auch den Weg gegangen. Unser Verein, damals wäre es nicht. Wir hatten damals auch eine Sitzung. Es war auch eine Frage auch der Leistbarkeit. Ich meine, das hat schon auch ein bisschen was gekostet. Ja? Und ich habe gesagt, nein, ich gehe den Weg. Ich versuch's, ich gehe den Weg. Und habe es dann eigentlich einfach gemacht.
Und du hast das auch finanziert?
Ja.
Christian Ilzer hat ja auch nicht daran geglaubt. Der hat dann zum WRC gewechselt.
War mein zweiter Anruf.
Ja, genau, der zweite Anruf. Mit welchem Gefühl hast du ihm und auch dann nachher der Öffentlichkeit das mitgeteilt? Wir haben die Lizenz, Freude, Zufriedenheit, ein bisschen auch Genugtuung?
Genugtuung weniger, da bin ich nicht so. Aber als ich den Christian angerufen habe, habe ich nur gesagt, Christian, ich habe die Lizenz. Und der hat ins Telefon gesagt, was? Du hast es geschafft, du hast es geschafft. Ich habe gesagt, Christian, ich habe es dir gesagt. Niemand hat mir gesagt, jeder hat zu mir gesagt, das kriegen die nie, der Manager, die Bundesliga, alle haben, ich habe gute Kontakte, jeder hat gesagt, nie. Siehst du, Christian, glaub mir. Das war dann mein Gespräch mit Christian und danach, es war ja dann sehr schnell medial präsent. Ja, es war ja sehr schnell, ich habe es ja gar nicht selber mitgeteilt. Ja, also.
Ja, Christian Ilzer ging damals zum WRC.
Ja.
Hartberg stand ohne Trainer da. Mhm. Man musste auch eine halbe Mannschaft verpflichten. Und wir haben eigentlich alle gedacht, okay, die kommen jetzt in die Bundesliga, werden dort nicht unbedingt eine Bereicherung sein und sind nach einem Jahr wieder weg. Warum ist das aus deiner Sicht dann ganz anders gekommen?
Also wir haben am Anfang auch Angst gehabt. Mein allererstes Spiel war gegen Sturm. Damals. Also erstens hatten wir keinen Trainer, erstens begonnen. Also grundsätzlich nach der Lizenz musste ich dann wieder ein bisschen was für mein Unternehmen tun und war sehr, sehr rasch nach dem Erreichen der Lizenz. Ich glaube, 2 Tage später musste ich nach Asien. Und bin damals in Singapur gesessen. Und der Erich hat mit dem Markus Schopp, eigentlich war er schon in den Schlussverhandlungen. Und
Erich Kurherr, der Erich Obmann, Kurherr. Manager.
Obmann, Sportdirektor, auch alles Mann für alles, Personal-Union. Möchte ich sagen Mädchen. Ja. der hat damals schon mit Marco Schopp gesprochen und hat gesagt, ja, bitte ruf du ihn an. Und wir haben damals aus Singapur telefoniert, ich glaube ein, zwei Stunden, eineinhalb Stunden circa. Mit Markus, mir geht es da bitte nicht um Sportliche, das wäre vermessen, sondern einfach nur um die menschliche, wie ist er menschlich drauf, was denkt er sich zu uns und so weiter.
Was ist dir da wichtig?
Wie jemand tickt, was war, mir ist wichtig, die Erwartungshaltungen, auch die Erwartungshaltung. Ist jemand bereit, Hartberg, bitte, es ist ein Unterschied, ob ich heute Trainer bin in Hartberg oder Trainer bin in einem Verein, der bitte schon Strukturen hat, der eine unendliche Mitarbeiterpotpourri hat, die viele Dinge abnehmen. Da ist alles Hands-on-Mentalität, ob diese Hands-on-Mentalität da ist, ob auch die Liebe jetzt auch zu den, ob man den Menschen auch entwickeln möchte. Also da gibt's ein paar so Facetten, kann gar nicht sagen im Vorfeld, was es ist, aber ich horche es mir dann an und habe dann ein Gefühl dazu und kann sagen, ja, das stimmt für mich, das Gefühl überein.
Gibt's da eine Frage, die du immer stellst?
Maximal warum? Warum Hartberg? Ist auch wie in der Firma. Warum Lenus?
Okay. Warum Marco Schopp?
Er war ein Ehrgeizler, er war eine super Wahl. Markus ist ein brutaler Arbeiter, Markus hat Kompetenzen. Er ist menschlich sehr, 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 sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Also es hat da sehr viele Kriterien gegeben, die dann, also das sind jetzt nur die menschlichen, die sportlichen sowieso, die hat der Erich entschieden, wo wir eigentlich sehr, sehr schnell, es war dann sehr schnell klar. Und so war dann der Start. Aber wie gesagt, wir haben uns selber bei unserem ersten Spiel gegen Sturm haben wir nachgedacht.
Darf ich kurz einhaken? Bitte. Noch bei der Trainerbestellung? Also mit Markus Schopp hast du aus Singapur telefoniert. Es gibt die Geschichte, du wirst sie jetzt bestätigen oder dementieren, dass du Trainer auch auf dem Parkplatz schon empfängst, um zu schauen, wie sie einparken. Stimmt das?
Nein, das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht Trainer.
Okay.
Nein, das ist eine andere Geschichte. Das habe ich gelernt vom Thomas Müller.
Profiler.
Ja. Okay. Wenn man die Beurteilung von Menschen zum Beispiel, was sagt, das ist schwierig auch für Mitarbeiter. Also Mitarbeiterbeurteilung, um Gottes Willen nicht mehr, ja. Mitarbeiterbeurteilung. Er hat gesagt, begleiten Sie doch Ihre Leute auch mit raus zum Auto. Er gibt da so Tipps her, weil er sagt, es ist spannend, ob jemand heute steht mit der Schnauze zum Rausfahren oder mit der Schnauze hinein. Das ist eine Frage von Effizienz. Und so gibt er kleine Tipps an die Hand, wo er sagt, so darauf könnte man achten, darauf könnte man schauen, je nachdem, was einem wichtig ist. Es gibt heute Jobs, die müssen jetzt nicht so super effizient sein, ja, gibt's auch, aber je nachdem, was einem wichtig ist. Und so gibt er Tipps an. Das war eine Geschichte, die eigentlich die Lenus betroffen hat.
Also das heißt, positiv ist, wenn ich Nein,
das ist schlecht. Wir haben beide richtig eingepackt. Wir haben beide mit der Schnauze nach vorne eingepackt, ne?
Also wenn man kein richtig oder falsch.
Wenn man zurückschiebt, dann möchte man gleich wieder weg. Das ist irgendwie die Geschichte.
So hätte ich es nämlich auch interpretiert.
So
nein, es geht nicht um die Effizienz. Okay. Ja, damit die schnell
ich bin viel schneller, wenn ich jetzt im Arbeitsleben bin. Also das ist immer so eine, okay. Ich sage, es ist
also immer Frage, falsch.
Was ist einem wichtig? Ja? Das habe ich von ihm gelernt. Nein, also was wie... Okay, es gab natürlich die ein oder andere Bewerbung auch noch von Trainern, gegen die sich dann auch der Erich entschieden hat. Und die waren dann auch hier in der Firma und mein Geschäftsführer hat dann hin und wieder eine Tischtennis-Runde gespielt. Und das war dann manchmal sehr lustig, ja.
Also da wurden sie quasi ein bisschen getestet beim Tischtennis.
Das hat sich dann irgendwie ergeben, ja. Und dann
wie viel Ehrgeiz da ist.
Ja, genau. Genau, es war gar nicht ein Test, das war einfach, lustig.
Ja, man sieht schon, wie jemand tickt, glaube ich, im Spiel, ja.
War einfach lustig.
Gut, jetzt sind wir wieder beim ersten Spiel, bitte. Beim SK Sturm.
Gut, also wir sind damals auch im Verein, auch speziell mit Hans, haben gesagt, wir sind jetzt wirklich gespannt, wie wir abschneiden. Bitte, wir wussten es ja nicht, wir konnten uns ja nicht messen, im Sport ist das nun mal so, uns beweisen. Ich meine, es war dann eigentlich ein herausragendes Spiel. Wir haben zwar 3-2 verloren, aber alleine diese zwei Tore waren grandios, waren großartig und dass wir gegen unseren großen steirischen Bruder so top abgeliefert haben. Ja, bitte, das war ein toller, toller Start in die Bundesliga. Heiß war es, ich erinnere mich gut an den Tag zurück. Ein sehr warmer Tag.
Ganz Hartberg auf den Beinen. Ja, was bedeutet denn das alles für Hartberg? Spürst du da auch, dass dein Engagement da auch angenommen wird und dass sich ganz Hartberg freut für euch?
Immer wieder. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Also wenn wir zum Beispiel die Ordner, meine Ordner unten vom Feld, als damals Rapid gekommen ist, muss wieder im Oktober bleiben, der hat fast Tränen in den Augen gehabt und sagt zu mir, Brigitte, danke, weißt du, dass ich das noch erleben darf, dass der Rekordmeister nach Hartberg kommt, auf dem Platz, wo wir seit 30 Jahren hergehen und hier gegen uns spielt, ist ein Traum. Das sind schöne Momente, das habe ich immer wieder erlebt. Ich erlebe es vom Fanclub. Sie wissen schon, ich engagiere mich auch gerne für den Fanclub, auch für alle Leute eigentlich. Ich mache es sehr gerne.
Ja, du kümmerst dich um allen und alle und jeden, wie wir vorher auch mitbekommen haben, mit Rückflug, Buchung und so weiter. Das ist ja fast wie eine zweite Mama für die Spieler, würde ich so mal interpretieren.
Also es war ganz lieb, der Papa vom Jürgen Heilert hat letzte Woche, also am Freitag, zu mir gesagt, der Jürgen hört nur auf zwei Frauen, auf seine Mama und auf die Gitti.
Das ist ja Prädikat, oder? Das ist eine Auszeichnung.
Ja.
Du pflegst einen sehr freundschaftlichen, sehr direkten Umgang mit deinen Spielern. Manche Präsidenten bauen da eine gewisse Distanz auf und reden dann mit den Managern, mit den Sportdirektoren, mit den Trainern. Warum ist es dir wichtig, auch wirklich mittendrin zu sein, auch wirklich Teil dieser Mannschaft zu sein, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt?
Naja, erstens einmal geht es mir geht's immer um Menschen. Und ich finde, also es geht um die Jungs. Die Jungs müssen einmal in der Woche am Platz performen. Wir in der Firma, wir haben ein standardisiertes Produkt, ich habe Qualitätskriterien, die kann ich produzieren, das ist einfach, das geht nach einem Schema F. Aber im Fußball und gerade bei uns, ich meine, unser Produkt ist der Kader. Der Mensch muss einmal in der Woche, muss der top performen und top Leistungen bringen. Dazu gehört viel mehr als nur, was bitte schon sehr viel ist, ein Top-Sportler zu sein. Dazu gehört für mich auch, dass es ihm menschlich gut geht, dass das passt. Ich bin auch immer wieder gerne Anlaufstelle, wenn es irgendwo ein Thema gibt, auch außerhalb des Fußballs. Und rede da gern mit ihnen, weil es ist ein Gesamtkonglomerat aus meiner Sicht. Und sonst hätten wir in Hartberg mit diesen geringen Mitteln das niemals, aus meiner Sicht, niemals so weit geschafft. Niemals. Wenn wir nicht diesen komplett familiären, gemeinsamen Zugang hätten. Ist mir auch ganz, ganz wichtig. Mir ist auch ganz wichtig, dass die... Ich habe jedes Spiel die Frauen oder Freundinnen meiner Spieler bei mir. Und die Kinder. Mir ist das extrem wichtig. Dann habe ich dann 14, 15 Karten für sie. Die sitzen bei mir in der Loge. Die Kinder spielen am Teppich. Danach kommen die Spieler rauf und... Das ist wichtig. Für mich ist das wichtig. Und auch, dass die Eltern mal dabei sein können. Das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Das ist mal richtig.
Ja, man hat das Gefühl, du tust alles, was dir möglich ist, damit sich alle wohlfühlen. Ist das irgendwann einmal ausgenützt worden? Oder hast du irgendwann einmal das Gefühl gehabt, dass das jemand falsch verstanden hat?
Nein, aber ich hätte es wahrscheinlich auch gar nicht bemerkt. Das geht an mir vorbei. Weil ich bin so. Wahrscheinlich wäre es mir gar nicht aufgefallen. Aber habe ich jetzt nicht irgendwas, nein, habe ich nichts empfunden.
Also kommt genügend zurück?
Ja, ja. Ja, auch um 4 in der Früh. Wenn dann Telefonfest haben, Leute, denken wir, na bitte nicht jetzt.
Aktivierst du dann auch die Kamera oder bleibst du auf Audio?
Nein, ich aktiviere dann keine Kamera mehr. Manchmal hebe ich auch nicht mehr ab, das wissen schon. Aber ja, kommt sehr viel zurück, das finde ich auch schön.
Aber es ist immer der nötige Respekt da von den Spielern dir gegenüber.
Wertschätzung, ich schätze sie wert, sie schätzen mich wert. Ich würde das auf einer gegenseitigen Ebene sehen.
Aber du hast erzählt, es sind immer alle bei dir dann, die ganzen Familien der Spieler. Du bist ja, glaube ich, sowieso nicht in der Loge. Also ich kenne dich nur an der Seitenlinie.
Nein, ich bin nicht in diesem VIP-Raum, bin ich eigentlich nicht. Ich habe in Hartberg habe ich selbst einen Raum, wo eben dann die Spielerfrauen sind. Ein paar Gäste, wenn sie zum Beispiel, bei mir ist auch unser, Gott hab ihn selig, unser lieber Herr Paul Kluderwatz ist oft bei mir gesessen. Ein paar Leute sitzen bei mir, plus eben Familien und Angehörige der Spieler. Das ist mir wichtig.
Aber während der Partie bist du am Spielfeldrand. Genau. Ich habe dich selbst live erlebt. Genau. Ist ein Erlebnis, das muss man so sagen. Du feierst mit, in jeder Hinsicht. Du fieberst mit, du springst mit, du jubelst mit, du leidest mit. War am Anfang sicher so, dass manche sich vielleicht gedacht haben, aha, okay, ja, interessante Frau, ist jetzt unkonventionell für...
Ja, interessant, hat sich keiner gedacht, danke für die nette Umschreibung.
Okay, also manche haben vielleicht, das ist jetzt der Scheibenwischer von dir gekommen, war dir das immer wurscht?
Ich habe nicht drüber nachgedacht, das war für mich überhaupt keine Fragestellung, sondern es war für mich auch, und ich muss auch sagen, ich tue es bei, und wenn es noch so heiß oder ist es noch so kalt, mein kältestes Spiel war minus 18 Grad in Mattersburg, damals beim ÖFB Cup, der Wind ist mir um die Ohren blass, es war mir egal, ich gesagt, die Jungs stehen auch am Platz und spielen, also entschuldige, dann wäre ich da ein bisschen frieren können und das ist in Ordnung, aber es war für mich nie in irgendeiner Form ein Thema. Parallel kommt auch eines für mich dazu, ich möchte mir das Spiel auch gerne anschauen. Und jetzt stellt sich vor, man ist in der Loge, man ist ständig mit Leuten, dann will der irgendwas besprechen, der irgendwas besprechen. Ich will nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte während dem Spiel da stehen und mir das Spiel anschauen und da auch nicht abgelenkt sein. Also das sind so
Ganz pragmatische Gründe quasi. Also du wirst deine Ruhe haben.
Der Rest war mir eigentlich immer wurscht. Also das war mir egal. Und ja, und wenn man da geschossen hat, habe ich mich genauso gefreut. Und das war für mich völlig okay.
Aber wenn man so emotional bei der Sache ist, fehlt da möglicherweise hin und wieder die Distanz, der Blick aus der Entfernung, um das zu beurteilen, was da geschieht, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern überhaupt im Verein?
Ich glaube, ich brauche keine Distanz. Ich glaube, es ist wichtiger, die Nähe zu haben, um zu sehen und das beurteilen zu können. Ich halte das für wichtiger, als eine Distanz zu haben. Ich habe das auch hier in meinem Unternehmen extrem eng mit meinen Mitarbeitern verbunden. Auch hier, wir kennen alle unsere Partner. Wir machen viel gemeinsam. Ich finde das extrem wichtig. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass man nur in der Nähe wirklich beurteilen kann und aus der Distanz eigentlich nicht.
Kostet natürlich aber umso mehr Kraft und Energie, nehme ich mal an. Und diese Nähe macht auch angreifbar. Aber du sagst entweder so oder gar nicht.
Gar nicht. Ich kann es nicht anders. Mhm. Ich könnte es gar nicht anders. Es gibt schon die eine oder andere Situation, wo ich jetzt eine gefühlte auch Enttäuschung erlebe. Ja? Insbesondere bei, ich habe einen ganz hohen Wert, der heißt Loyalität. Also das ist mir extrem wichtig. Wo ich das aber nicht entgegengebracht bekomme, dann im Endeffekt. Ja? Dann versuche ich mir manchmal zu sagen, okay, Brigitte, vielleicht nicht gar so nah, aber ich bin's nicht. Und ehrlich, diese 2, 3 Enttäuschungen nehme ich gerne hin für diese vielen anderen positiven Erlebnisse, die daraus resultieren. Das ist okay.
Ist dieser Führungsstil geplant? Ist es einer, den du für dein Unternehmen auch so willst? Oder ist dir der einfach passiert im Laufe der Jahre, weil du eben so bist, wie du bist?
Also ich muss ehrlich gestehen, in meinem Unternehmen war sehr wenig geplant. Weder die Entwicklung noch der Führungsstil, sondern es ist so, wie es ist, weil ich mache das. Und damit ist es so, wie ich bin. Ich habe das mal von einem Coach mal gehört. Es ist ein eigentümergeführtes Unternehmen und eigentümergeführte Unternehmen sind eigentümlich. Aber eigentümlich bedeutet ja nicht schlecht. Er ist anders. Es ist definitiv anders als in einem Konzern. Mit Vorteilen und mit Nachteilen. Es ist dem Eigentümer geführt, so wie der Eigentümer geprägt ist und tickt. So ist das Unternehmen auch geführt.
Kannst du so richtig sauer werden, wenn du zum Beispiel diese Loyalität nicht spürst oder die dir nicht entgegengebracht wird? Ich kenne dich immer so positiv.
Nein, weil nicht, wenn Loyalität nicht entgegengebracht wird, da bin ich eher, das ist dann eher ein enttäuschenderes Gefühl, aber ja, es gibt schon die Momente, meine Mitarbeiter wissen es auch von mir, ich halte immer die Leute an, selbst die Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, es ist nämlich egal, wie man oft entscheidet, Hauptsache es ist entschieden und oft kann man nicht im Vorfeld sagen, ob das richtig oder falsch ist und das geht es aber oft nicht. Wenn wir aber dann eine Entscheidung getroffen haben und sehen, oh, das war jetzt suboptimal, dann wünsche ich mir, dass das reflektiert wird. Und dass es kein zweites Mal passiert. Das ist eigentlich so mein Credo, was ich immer jedem sage. Jeder darf jeden Fehler machen, aber wenn geht, nur einmal. Und wenn es dann öfter vorkommt, dann kann schon passieren, dass ich dann kurz einmal auch emotional sauer bin. Aber die, die mich lang kennen, und die meisten kennen mich sehr lang, wissen, dass das auch wieder verfliegt und gestehen mir das auch zu.
Es ist auch logisch, dass man sich in Unternehmen von Menschen trennt. Bei Fußballclubs kommt das auch vor, speziell bei Trainern, auch in sehr schnellen Abständen, wenn man es jetzt mit dem Wirtschaftsleben vergleicht. Spieler gehen weg, werden von Vereinen abgeworben, Trainer werden abgeworben. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man Trainer vor die Tür setzen muss und Spielerverträge nicht verlängert werden. Fällt es dir im Fußball leichter als in deinem Unternehmen, jemanden gehen zu lassen?
Also im Fußball nimmt es, wenn ich jetzt sage, Gott sei Dank, nimmt es der Erich ab. Aber es passiert schon mal, das ist korrekt. Ich mag es persönlich überhaupt nicht, im Fußball mag ich es überhaupt nicht. Weil sie wissen das auch von mir. Gesagt, einmal bei mir, immer meine Jungs. So passiert es dann auch, wenn Sturm kommt und ich auch mit den Sturmspielern abklatsche. Da ist dann einmal mein Ivan, mein Amadou, das sehen sie. Oder dann auch beim LASK, mit Sascha, mit Flecki, mit Felix. Also sie wissen das auch alle und das ist auch für mich das besonders Schöne. Zum Beispiel, als der LASK in Hartberg zu Gast war. Es kommt dann auch zu mir in die Loge rauf, der Flecki, der Luki, der Sascha, sie sind dann alle oben. Ja. Und sie wissen das auch. Also einmal ein Hartberg-Spieler bleibt da bei mir, in meinem Herz zumindest.
Ja, du bist ja die Mama.
Nein, nicht so viel Mama. Weil ich gesagt, oder der Chabi war jetzt zum Beispiel auch bei mir nach dem Redspiel. Ja, ich war ihm schon ein bisschen böse, dass er das 1:1 geschossen hat. Jetzt.
Aber diese Schnelllebigkeit des Fußballs, wie gehst du mit der um?
Ja, nicht immer so einfach, taugt mir auch nicht immer so, weil ich eigentlich Trennungen grundsätzlich nicht mag. Auch bei mir im Unternehmen, es sind meine Mitarbeiter 11, 12 Jahre da. Ja, wir haben aufgestockt, die können nicht so lange da sein, wir haben nicht mit allen angefangen. Aber wir sind, eigentlich sind alle sehr lang da und ich mag Abschiede nicht, ich mag Trennungen nicht, ich mag Veränderung eigentlich nicht. Veränderung, die mit Trennung einhergeht. Veränderung, die mit einer positiven Entwicklung einhergeht, was anderes. Aber Veränderung mit Trennung mag ich eigentlich nicht. Tue ich mir schwer.
Wie läuft dann eine Trainerablöse in Hartberg ab? Wie in dieser Saison jetzt von Kurt Ruß?
Wie gesagt, das nimmt der Erich ab. Er bespricht das schon vorher. Aber am Ende des Tages macht es der Erich als Sportdirektor. In seiner Funktion als Sportdirektor.
Aber du triffst dann schon davor die letzte Entscheidung, um zu sagen, okay, mach das.
Das haben wir in Hartberg nicht, nein. Wir reden drüber. Er hört auch von mir, weil ich ja sehr nah an der Mannschaft bin, wo es dann vielleicht das ein oder andere Thema gibt, das dann den ein oder anderen Denkanstoß auch wieder ihm gibt, dass hier vielleicht etwas geschehen muss, sollte. Dann besprechen wir es, dass es passiert und der Erich zieht es dann durch.
Das heißt, er hat im sportlichen Bereich wirklich, auch was Personalfragen betrifft, das letzte Wort.
Absolut. Absolut. Das beim ein oder anderen Spieler, wie gesagt, tauschen wir uns auch aus, auch was Verlängerungen betrifft, wenn er, insbesondere dann, wenn er natürlich auch weiß, ich habe einen sehr, sehr engen Kontakt zu dem oder, ja, dann tauschen wir uns aus, dann mache manchmal ich die Gespräche mit, aber im Grunde genommen läuft es ja leider Gottes im Fußball vieles über den Manager und das ist, da bin ich ganz froh, dass es der Erich macht.
Wieso leider Gottes?
Ich hoffe, ich trete da jetzt nicht in was Gott, wie viele Fettnäpfchen, aber also ich sag's, halte meine Jungs auch immer wieder an und sage, Leute, braucht ihr wirklich einen Manager? Überlegt euch einmal. Dann, wenn es schlecht läuft, wird euch niemand helfen. Und wenn es gut läuft, kommen die Leute auf euch zu. Das ist eigentlich so mein Credo. Ich habe Entscheidungen erlebt, die eigentlich aufgrund des Managers nicht mehr gehalten haben, nicht mehr stattgefunden haben. Weil da dann vielleicht auch mehr als Interesse im Vordergrund war. Ich aber dann im Hintergrund von den Spielern gehört habe, ich wollte das ja gar nicht. Das war gar nicht meine Idee. Ich glaube, es sind junge Burschen. Ich kann schon nachvollziehen, warum der ein oder andere sich dafür entscheidet, weil er Angst hat. Er sagt, die sind objektiver, die helfen mir. Es gibt wahrscheinlich den ein oder anderen Verein, wo es vielleicht doch nicht so zugeht, dass man kommen kann und über alles reden kann. Und man definitiv nicht, ich möchte nicht sagen, dass irgendjemand über den Tisch sitzt, nicht falsch verstehen, aber wo man wirklich offen die Dinge besprechen kann. Und ich persönlich will wirklich nur das Beste für die Jungs. Und ich sage auch immer, Leute, wenn jetzt da anklopft, Rapid, Sturm, whatever, bitte, dann bitte, wünsche ich euch alles Gute, ich bin traurig, aber geht's hin. Nur alles andere, überlegt's einmal.
Du bist sehr nah mit den Spielern. Wie ist das Verhältnis zu den Trainern? Du sprichst immer vom Erfolgstrainer, sprichst immer sehr positiv über die Trainer. Aber wie kann man dieses Verhältnis einordnen? Ist das freundschaftlich? Ist das, wie viel Distanz ist da?
Auch nicht sehr viel. Also ich kann jetzt wirklich von Markus natürlich am meisten berichten, auch von Christian. Damals, wie mit Christian in der zweiten Liga war, hat es überhaupt nur einen Mitarbeiter gegeben im TSV. Ja. Also außerhalb natürlich von unserem sportlichen Bereich, da hat es nur den Kurt gegeben. Ich habe mit Christian die Trainingscamps ausgemacht, ich habe mit Christian dieses ausgemacht, wir waren sehr, sehr viel in Kontakt. Also das war ein extrem enger Kontakt, auch dann mit der Nina, mit seiner Frau. Jetzt dann natürlich mit Markus ebenfalls, ist auch gewachsen über die Jahre. Der Markus ist per se ein bisschen ein distanzierterer Typ, als er zum Beispiel der Christian Ilzer ist. Aber das heißt nicht weniger verbindlich und nicht weniger gemeinsam. Wenn der Markus irgendwas gebraucht hat, dann wendet er sich, hat er sich gewandt an mich, hat man geredet und gesagt, wie siehst du das? Komm, mach mal so, lösen wir so. Also nicht sportlich, sondern alles drumherum. Also das ist schon auch sehr eng. Auch zu meinen Co-Trainern, also auch jetzt zu Darinka, unserer Ernährungswissenschaftlerin, sowieso zur Bella, unserer Physiotherapeutin. Wir haben schon einen engen Kontakt, alle miteinander.
Wie soll sich der TSV Hartberg entwickeln in den kommenden Jahren? Wo soll er in 5, in 10 Jahren stehen?
Also ich wünsche mir natürlich noch viele, viele Bundesliga-Jahre und viele Bierduschen, auch wenn sie schrecklich stinken.
Aber mit Ersatz gemacht.
Habe ich seither immer mit. Ich habe gesagt, ein Fehler nur einmal, gilt auch für mich. Ist immer dabei. Ich glaube, was das Wichtigste jetzt einmal ist, wir sind jetzt einmal doch angekommen in der Bundesliga. Wir haben eine Top-Zeit hinter uns. Erstes Jahr, trotzdem schwieriges Jahr. auch am letzten Spieltag entschieden, damals gegen die Admira mit dem 3:1. Dann aber waren wir in der Meistergruppe. Das Jahr darauf haben wir es um einen Punkt verpasst. Jetzt war es wieder eng. Schön wäre es, wenn es nicht immer so eng bleibt. Das muss jetzt nicht der letzte Tag sein für die Entscheidung. Es wird eine weitere infrastrukturelle Entwicklung steht an. Wir müssen das auch tun.
Also Stadionbau?
Stadionbau. Bundesliga 25-26 Saison gibt es keine Stahlrohrtribünen mehr im ersten Step. Daher müssen wir auch in der Infrastruktur etwas tun, wollten wir aber eh schon, war jetzt nicht sehr abhängig davon. Wir tun extrem viel für den Nachwuchs, das war in Hartberg immer schon so, aber jetzt auf einer professionalisierteren Ebene mit der Akademie. Mir ist Bildung auch extrem wichtig, Bildung und Fußball. Wir haben jetzt da diese Fußballschule, Fußballklasse mit der HTL Winkerfeld gemeinsam, wo eben auch die Sportler die Möglichkeit haben, parallel ihre Ausbildung zu fahren. Weil ehrlich, ich meine, sie sind dann zum Teil der Tormann, kann älter werden, aber sie sind 33 und dann, wie geht's weiter? Ja, also finde ich ganz wichtig. Und dass wir das alles besser etablieren und uns wirklich gut entwickeln, das sind, glaube ich, die nächsten Schritte in Hartberg. Die Festigung der Bundesliga haben wir jetzt erreicht. Wir hoffen bitte nicht mehr auf so viel Spannung. Und jetzt können wir uns ein bisschen wieder auf die ganze Infrastruktur konzentrieren und fokussieren.
Wann soll das Stadion fertig sein?
25/26.
Und da hat jetzt auch die Corona-Zeit an diesen Plänen nichts geändert, weil wir ja alle wissen, dass Bauen an sich jetzt relativ teuer wird.
Nein, hat es jetzt überhaupt nicht. Wir sind natürlich, es ist nicht so einfach. Wir haben immer gesagt, wir sind abhängig davon, dass wir auch vermitteln sozusagen der öffentlichen Hand. Davon sind wir abhängig. Wir stemmen das nicht, dass wir in der Oststeiermark UEFA-taugliche Stadien hinstellen. Aber, und das ist ein bisschen unser Anspruch, eine Arena, wo auch Fußball gespielt wird. Es geht nicht nur um Fußball, es gibt mehrere Punkte drumherum. Also wir wollen auch ein Ärztezentrum, neurologisches Ärztezentrum drin haben. Wir wollen eine Frauenmannschaft dabei haben. Wir wollen einen pädagogischen Kindergarten, Bewegungskindergarten. Das sind so ein bisschen unsere Themen. Kinder und Bewegung, wir kennen das aus Studien, insbesondere jetzt bitte nach Corona. Ja. Die Kinder werden immer übergewichtiger, haben viel zu wenig Bewegung. Das sollte man wieder ein bisschen mehr forcieren. Das ist alles, was Platz und Raum in diesem Stadion haben soll.
Aber jetzt hast du vorher gesagt, du liebst das Stadion so, wie es ist. Dieses so wie ein bisschen ein Wohnzimmer, ja, diese Wohnzimmeratmosphäre, die ganze DNA, dieses, meine ich jetzt nicht despektierlich, dieses Dorfclubs. Ja, besteht da die Gefahr, wenn man jetzt eine neue Mehrzweckarena hinstellt, dass man da ein bisschen was verliert von dem Charme, von dieser DNA?
Das ist immer gefährlich. Gerade in der Professionalisierung ist es immer gefährlich, die Werte, die eigentlichen Werte sich zu besinnen und beizubehalten. Es ist natürlich unser großes Ziel. Der TSV Hartberg ist ein bodenständiger Verein zum Anfassen, wo Herzlichkeit und Menschlichkeit im Vordergrund steht. Das müssen wir schaffen, dass uns das auch danach gelingt, weil, korrekt, das ist immer gefährlich in der Professionalisierung, dass dann auch allein durch Räumlichkeit, das macht einen Einfluss. Nur wie gesagt, wir werden niemals ein Stadion haben, wie wir heute, wenn wir schauen, wie im 10. Bezirk oder im 14. Bezirk. Es wird immer ein kleines, feines Stadion sein. Ja, also wir hoffen, das muss uns in irgendwas, das heißt wir hoffen, wir werden alles daran setzen, dass uns das gelingt, dass wir uns unsere bodenständige und Bodenhaftung einfach trotzdem bewahren.
Hast du für dich im Ausblick, weil du vorher gesagt hast, du möchtest das irgendwann einmal mehr Freizeit genießen, in deinem Leben festgelegt, wie lang du diesen Job der Präsidentin des TSV Hartberg machen möchtest?
Nein, ich habe das jetzt gar nicht bezogen auf den TSV Hartberg. Ich habe es ehrlich gesagt mehr auf meine Firma bezogen.
Ja, aber du investierst ja in Hartberg auch viel Zeit. Wie viel eigentlich?
Ja, es kommt, ist ja phasenweise. Das ist phasenweise. Es gibt Phasen, da ist es mehr, dann gibt es Phasen, da ist es weniger. Das ist so. Ja. Und das mache ich aber sehr gerne. Und ich muss auch dazu sagen, ich war dem Fußball sehr dankbar eigentlich. Begonnen von 2017, wo ich dann wirklich regelmäßig in Hartberg war. Ich habe im Firmenaufbau Tag und Nacht gearbeitet, 7 Tage die Woche, keinen Gedanken gehabt, abschalten zu können, ist mir nicht gelungen. Ich war dem Fußball dankbar, durch Hartberg konnte ich abschalten. Ich bin am Spielfeld gestanden und dann musste ich nicht denken. Oder konnte gar nicht denken, weil was anderes so präsent war. Und das hat mir den Ausgleich gebracht. Und dafür, wie gesagt, war ich sehr dankbar. Und daher, das möchte ich eigentlich gar nicht missen.
Also Hartberg ist Urlaub für dich?
Nicht immer. Nicht immer.
Adventure-Urlaub.
Insbesondere schon am letzten Freitag. Das war wirklich ein Abenteuer-Urlaub. Ja, also nein. Es geht da mehr um meine Firma. Ich habe auch schon begonnen. Also ich habe jetzt einen Geschäftsführer etabliert, einen langjährigen Mitarbeiter von mir. Weil das war schon sehr viel. Also auch insbesondere vor Corona, wo wir durchgehend unterwegs waren. Ich habe dann die Geschäftstermine gerichtet nach unseren Spielpausen. Es war dann manchmal zum Leidwesen meiner Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, na, da kann ich nicht. Also wir müssen dieses Wochenende können wir nur dann investieren, wann wir nicht spielen oder zumindest kein Heimspiel haben. Ich versuche auf den Auswärtsspielen, bin ich ja eigentlich auch immer dabei, bin nicht nur zu Hause dabei. Es war schon sehr herausfordernd und vor allem, wenn die Zeitverschiebungen dann krass sind von Asien zurück und dann geht's am nächsten Tag am Fußballplatz. Oder wir hatten einmal Bundesliga, bin aus Los Angeles gelandet wenn wir da gelandet sind um 10 und um, glaube ich, 14 Uhr hat das begonnen. Ich bin nur schnell heimgefahren, habe mich umgezogen und bin dann zu der Sitzung gefahren. Ja, und da ist es mir jetzt eigentlich recht. Es hat sich durch Corona ein bisschen gebessert, Gott sei Dank, weil die Reisetätigkeiten einfach sich wirklich verändert haben, Reisegewohnheiten auch. Es hat sich viel online verlagert, obwohl ich ehrlich sagen muss, es ist nicht ganz meins. Aber ich habe auch gesehen, ich muss auch nicht mehr zwingend überall dabei sein. Gute Leute im Unternehmen, die das durchaus auch alleine schaffen.
Wie schaut dein Leben aus? Wie schaut dein Tag aus?
Also ich versuche jetzt zum Beispiel nur mehr 3 Tage die Woche in der Firma zu sein. Ganz normaler Firmenalltag oder Messealltag. Letzte Woche waren wir in Genf auf einer der größten Foodmessen als Aussteller. Da haben wir natürlich einen Flug, der zeitig in der Früh geht nach Genf, dann steht man den ganzen Tag auf der Messe, am Abend geht es noch in die ein oder andere Einladung, nächster Tag wieder Messe, dann zurück. Ja. Dann natürlich ins Büro, weil dann wartet eine E-Mail-Flut, das ist nun einmal so. Aber wie gesagt, ich versuche es jetzt schon runter zu reduzieren auf nur mehr 3 Tage die Woche. Das war das, wo ich gesagt habe, auch ich will ein bisschen mehr vom Leben genießen, ohne diesen permanenten Stress und Druck. Und vor allem, ich muss also sagen, ich bin ja dann auch nicht, ich gehe nicht heim von der Firma um 17 Uhr, sondern das sind dann schon die Tage, die bis 9 gehen. Also wenn ich so sagen darf, Zeit zum Fernsehen habe ich noch nie gehabt. Und wenn mich dann mal mit den Leuten fragen, kennst du diesen Film? Na, weil das Einzige, was ich mir jetzt im Fernsehen anschaue, ist ein Sport, das war's. Aber einen Film, na, kenne ich eigentlich keinen.
Okay, das heißt, Freizeit ist dann Hartberg. Mhm. Und bleibt da noch irgendwas dann über?
Hartberg? Nein. Ich bin hin und wieder in Kärnten bei meiner Mutter. Am schönen Wörthersee. Aber das eigentlich auch zu wenig. Würde ich ganz, ganz gerne öfter. Möchte ich mir jetzt auch ein bisschen vornehmen.
Gut. Deine Firma heißt Lenus Pharma. Ist ein Pharmaunternehmen, das weltweit tätig ist.
Das Profil-Produkt. Lenus Pharma ist Profil, weltweit tätig.
Du bist Selfmade-Millionärin, kann man, glaube ich, so sagen.
Ich bin reich an Erlebnissen, bitte. Ja.
Gut.
Und an Erfahrungen.
Okay. Weißt du, wie viel Geld du hast?
Ja.
Ja, so ja. Wirklich auf den Cent genau oder so? Oder
vielleicht ist nicht auf die Cent, Million genau. Aber nein. So übertreiben brauchen wir nicht. Weil viel von meinem, es fließt ja viel auch wieder zurück. Es fließt viel zurück. Es ist schon herausfordernd. Also wenn wir in einem Land zum Beispiel neu beginnen, das ist mein Lieblingsbeispiel, ist Malaysia. Da hat die Zulassung 5 Jahre gedauert. Das heißt, da hast du mal 5 Jahre Investment, Partner, Zulassung, Registrierung, bis einmal überhaupt Messen besuchen, Ärzte, Vorträge, ja, bevor überhaupt irgendein Cent zurückfließt, indem das Produkt dort verkauft wird. Ja. Also es ist schon zum Teil sind große Vorinvestments notwendig.
Ja, aber es ist ein erfolgreiches Unternehmen, ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja. 2020 Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreichs, also das ist ja eine Auszeichnung, ja, die nicht alltäglich ist und die schon zeigt, dass eine international agierende Firma erfolgreich tätig ist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du bist ja in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen.
Der Goldschlagstraße mit Toilette am Gang und dann am Rennbahnweg. So ist beides nicht so super. Also würde man es nicht wünschen. Aber ich glaube, da habe ich gelernt, oder ich habe in meiner Kindheit lernen dürfen, ich sage dürfen, dazu mich durchzubeißen, für mich selbst verantwortlich zu sein, nicht zu jammern und vor allem nicht in Rahmenbedingungen zu denken. Ich habe immer wieder erlebt von Leuten, die gesagt haben, das kann ich nicht, weil ich bin so, ich komme von dort und dort her, das habe ich gar nicht die Chance. Das ist für mich völlig, das stimmt für mich überhaupt nicht. Meiner Meinung nach muss man, oder ich war immer so gelagert, komplett losgelöst von irgendeiner Rahmenbedingung. Wieso soll ich das nicht hinkriegen? Wo ist das Problem? Ja, also ähnlich eigentlich wie bei der Lizenz. Und ich war dann in der Pharmaindustrie, ich habe meinen Sohn sehr früh bekommen, habe eigentlich begonnen, Medizin zu studieren, das aber abgebrochen. Nach dem ersten Abschnitt, weil ich bin jetzt nicht der Typus, der schwanger auf der Uni sitzt. Und als mein Sohn dann 1,5 war, musste ich anfangen zu arbeiten, weil auch da, es war kein Geld da. und habe mich damals, bin ich in die Pharmaindustrie eigentlich hineingeschlittert. Ich habe ein Inserat gesehen, Pharma-Referent, und habe mir gedacht, okay, spannend, das sind so Voraussetzungen gestanden, ja, medizinisch interessiert, kommunikativ, B-Führerschein, denke, das habe ich, das ist super, da bewerbe ich mich. Wirklich ungefähr so. Habe dann eine handschriftliche, wenn ich vergessen, handschriftliche Bewerbung hingeschrieben. Nachdem ich nach 3 Tagen nichts gehört habe, habe ich gedacht, jetzt rufe ich den an, weil ich meine, hallo, ich habe die Bewerbung hingeschickt, wieso meldet sich keiner bei mir? Habe dann angerufen, bekam sofort einen Vorstelltermin. Der hat mich dann eigentlich auch in der Sekunde eingestellt. Genau, bis ich dann danach draufgekommen bin, Moment. Ich habe ihn dann beim Bewerbungsgespräch auch noch gesagt, was macht denn so ein Pharma-Referent eigentlich den ganzen Tag? Mein Gott, der besucht die Ärzte und ich brauche eine Prüfung. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, mache ich, was soll's. Ich habe ihn dann Monate später gefragt, warum er das gemacht hat. Weil es wurden damals, glaube ich, 10 oder 12 angestellt, weil das gerade eine Firma war, die neu entstanden ist. Übrigens da eine Gasse drunter. Eine Firma, die neu entstanden ist. Und er hat gesagt, es war der Anruf. Er hat meine Bewerbung natürlich naturgemäß als allerletzte gereiht, weil keine Pharma-Referentin. Aber er hat gesagt, dieser Ehrgeiz, dieses einfach, ich rufe da an, ich mache das, ich rede mit dem jetzt, weil wann sehen wir uns, glaube ich, habe ich gefragt, weil ich habe eine Bewerbung geschickt. Das hat ihn so fasziniert, dass er mich eingeladen hat und mir dann einen Job gegeben hat. Und so kam ich überhaupt in die Industrie.
Um es zeitlich einzuordnen, das muss Ende der 80er gewesen sein?
Das war 92.
Dein Sohn, ganz klein, wie hast du das gemanagt, als alleinerziehende Mutter, dann in dieses Business einzusteigen?
Mein Sohn hat schon einen Vater. Der Wolfgang hat damals sehr, sehr viel mich auch unterstützt, das muss ich schon ganz klar sagen. Das hätte ich nicht gekonnt. Alleine die Einschulung war damals 6 Wochen in Deutschland. Wäre unmöglich gewesen. Ja. Nein, das muss ich schon sagen, ganz toll auch. Ja. Aber wir sind auch bis heute eine ganz tolle Patchwork-Familie, Gott sei Dank. Und so kam ich dann eben in die Industrie, habe dann nebenbei meine Ausbildungen gemacht an der WU, ein Master in Krems, immer halt auch von Pharma-Referent zum Produktmanager, zum Business-Unit-Manager. Und dann war mir eines wichtig und eines Tages habe ich gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr tun können und habe mich quasi selbstständig gemacht mit einer Einzelfirma, habe das damals, ich war sehr lange damals in der Firma, habe ihnen gesagt, ich würde gerne weiterarbeiten, aber auf einer Konsulentenbasis, sprich nur mehr 3 Tage die Woche, weil ich möchte noch mehr tun. Und das war damals eigentlich schon der Zeitpunkt, wo die Profertil-Idee entstanden ist, die mir, als ich war viel unterwegs bei Gynäkologen und da ist mir dieses Thema aufgefallen, dass immer mehr Paare unerfüllten Kinderwunsch haben, die Frau bombardiert wird mit Hormonen, nur angeschaut wird und der Mann oft nicht einmal beachtet wurde. Wenn aber dann die Spermiogramme gemacht worden sind und die den Kriterien einfach nicht entsprochen haben, hat es nichts gegeben, keine Therapie gegeben. Und das war damals für mich eigentlich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir was. Hab natürlich gemeinsam mit einem Team mit Wissenschaftlern das dann gemacht, bitte nicht ich alleine. Über einige Jahre. Habe auch in dieser Zeit 3 Jobs gemacht, um es zu finanzieren, weil mir war immer wichtig, es eigen zu finanzieren, ohne irgendeinen Kredit, ohne eine Abhängigkeit. Und ich muss sagen, ich hatte ja einen super Job, es war ja keine Notwendigkeit. Mir hat es einfach Spaß gemacht, dass wir hier etwas tun. Aber ob das funktionieren wird, ob das hinhaut, das habe ich zu dem Zeitpunkt, das war nicht berechenbar.
Und warum hat es funktioniert?
Ich glaube, weil wir ziemlich gut angefangen haben, weil wir sehr, sehr lange uns Zeit gelassen haben. Das war ein Team von 4 Wissenschaftlern mit mir, die richtigen Substanzen zu screenen, die richtigen Studien. Wir haben wahnsinnig viele Studien weltweit, die jemals gemacht worden sind, in der männlichen Spermienqualität gelesen, gescreent, die Substanzen dazu, Kombinationen ausprobiert, Konzentrationen ausprobiert, bis wir dann nach 3,5 Jahren war es ungefähr, eine Kombination und Konzentration hatten, wo wir gesagt haben, okay, die testen wir jetzt. Und haben dann eine Pilotstudie gemacht mit 180 Patienten, die sehr erfolgsversprechend war. Und das war eigentlich damals der Startschuss. Mit dieser Pilotstudie habe ich damals zum Patent in Österreich angemeldet. Und das dann von Österreich wurde mir dann erst später erteilt. Aber man dehnt das dann eigentlich von Österreich schon aus in einem PCT-Verfahren.
Nur damit die Zuhörer jetzt wissen, worüber wir reden. Profertil ist ein Medikament, das die Spermienqualität und Geschwindigkeit beim Mann erhöht. Habe ich das richtig?
Es ist ein diätetisches Lebensmittel. Es ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein Unterschied. Es ist ein diätetisches Lebensmittel, das die Parameter der Spermienqualität eigentlich in allen Parametern erhöht. Ich brauche schnelle, gesunde und, wenn man so sagen will, um es jetzt einfach auszudrücken, schöne Spermien, das wäre die Morphologie. Und die müssen natürlich dann auch die Kapazität haben, in die Eizelle eindringen zu können. Also da gibt es mehrere Parameter, die von der WHO festgelegt sind. Und nach einer dreimonatigen Einnahme haben wir dann in dieser Pilotstudie auch zeigen können, dass sich all diese Parameter so deutlich verstärken, dass wir auch eine Schwangerschaftsrate in der Studie von glaube ich 27% hatten.
Und wann hast du gemerkt, okay, jetzt gehe ich raus aus diesem Konsulentenvertrag, jetzt bin ich Unternehmerin und jetzt starte ich so richtig durch?
Es war sehr schnell. Ich habe damals in diesem Unternehmen, wo ich war, so der Firma Sanoh, habe ich damals gekündigt und habe aber damals schon ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein gehabt. Es wurde kein Nachfolger gesucht. Und mein Chef hat gewusst damals, solange der nicht da ist, passiert nichts. Bis ich nach einem Jahr dann selbst hergegangen bin und gesagt habe, aus jetzt, ich suche mir selbst jetzt jemanden, weil der macht nichts. Habe dann mir selbst meine Nachfolgerin gesucht, die noch eingeschult und dann konnte ich sozusagen gehen. Das war aber immer noch eineinhalb Jahre vor dem wirklichen oder ein Jahr vor dem wirklichen Durchstarten mit Profertil. Ich bin ja dann selbst, Pharma-Referent, war ja mein ureigenster Job, zu den Ärzten gefahren, zu den Neurologen in Österreich und habe das Produkt vorgestellt. Bin belächelt worden, wirklich belächelt worden, weil männliche Spermienqualität, haha, heute ist es in aller Munde, heute ist kein Thema mehr. Damals nicht, bitte, ich möchte auch niemanden verurteilen, das war damals nicht. Hatte aber zeitgleich ein, soll man sagen, Glück. Damals wurde eine Studie durchgeführt, also es wurden Samenspender in Österreich gesucht. Und es wurde dann eine Studie durchgeführt oder Samenspender wurden aufgerufen, und zwar Soldaten vom Bundesheer, ihre Samen zu spenden, eben. Und diese Samen wurden untersucht. Und dann war die große Headline, wurde in der Kronenzeitung gebracht, 92% unserer Rekruten laut WHO-Kriterien unfruchtbar. So. Und das war 2 oder 3 Monate, bevor der Marktstart war. Und damals habe ich eine Pressekonferenz zur Einführung gegeben und die haben mich dann gesagt, wie haben denn Sie das so schnell hingekriegt? Ich habe gesagt, na sorry, also, 3,5 Jahre haben wir jetzt gebraucht, bis das soweit war. Aber das hat sich natürlich auch gut ergeben, muss man auch sagen. Und dann waren die ersten internationalen Kongresse und die haben mir wirklich immer die Flugtickets abgespart. Nach Berlin mit einem kleinen Roll-up, wo ich zum ersten Mal quasi der internationalen Ärztegesellschaft auf dem Europäischen Urologiekongress das Produkt nahegebracht habe.
Kann das jeder oder wie funktioniert das genau? Man geht mit dem Produkt einfach dann auf diverse Messen, um es zu präsentieren?
Also es gibt, oder? Wir haben internationale Arztmessen. In meinem Fall gibt es die internationale urologische und die internationale Fertilitätskongress, das ist der ESCHRE und der IAU. Und ja, es ist kostspielig. Ich habe dann dort einen Stand gebucht. Und natürlich könnte das jeder, aber es macht natürlich nur Sinn, wenn man was hat, was man... habe dort einen Stand gebucht, einen sehr kleinen damals. Wie gesagt, ich bin mit dem Roll-up dort gestanden und habe dann einen entsprechenden Zuspruch bekommen, auch von den Urologen schon international. Und so ist es dann bin ich zurückgekommen und so ist es dann eigentlich entstanden, mein allererstes Exportland. Und Leute haben sich dann gemeldet bei mir. War da Kosovo. Und ich habe mir gedacht, okay, Kosovo. Und das ist auch eine lustige Geschichte und habe damals einen Vertriebsvertrag gehabt, den ich ausgearbeitet gehabt habe, so circa 20 Seiten, natürlich in Englisch für international, und schicke dem Partner aus dem Kosovo diesen Vertrag. Und der schickt am nächsten Tag den Vertrag unterschrieben zurück mit nicht einer einzigen begehrlichen Änderung. Eigentlich unglaubwürdig, aber ich dachte, der ist wahrscheinlich so gut. Jahre später sagt er zu mir, Frau Annerl, schreiben Sie mir bitte nicht in Englisch, ich verstehe kein Englisch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt war mir dann eigentlich erst klar, warum der so mir nichts, dir nichts, diesen Vertrag unterschrieben hat, der hat überhaupt nichts verstanden, was da drin steht. Und so ist es dann, und so kam dann ein Land nach dem anderen.
Aber ich meine, die Pharmaindustrie kennt man irgendwie so, da gibt's Global Player, riesige Konzerne, die den Markt beherrschen und dann kommt so eine kleine Firma aus Österreich und ist höchst erfolgreich. Wie hat denn das funktioniert?
Also das hat mich auch die Firma Abbott gefragt. Ich sag's, wie es ist, ja, als sie da waren. Aber der Unterschied ist auch beim großen Global Player, bis hier Entscheidungen getroffen werden, bis hier etwas wirklich getan wird, das dauert. Und dann ist auch immer wieder die Frage, es sind alles Mitarbeiter von Unternehmen. Man muss auch eine gewisse Risikobereitschaft haben, das auch zu tun. Wer hätte denn entschieden, von einem großen Konzern, ja, wir investieren jetzt einmal 4 Jahre, wissen nicht, was rauskommt, wissen nicht, ob das erfolgreich ist, geben aber mal Geld aus und stellen auch Ressourcen dafür zur Verfügung. Wer hätte denn das machen sollen? Parallel ging es dann auch darum, unsere Produktkategorie ist eine sehr spezielle. Ich durfte diese lernen in dem Unternehmen, wo ich war, wie man diese Produkte anmeldet, sozusagen registriert. Das ist eben kein Nahrungsergänzungsmittel. Das war ein Spezialwissen. Das ist mir zugute gekommen.
Wenn ich mich hier so umschaue in diesem Raum, da sehe ich da drüben Profertil, da gibt es weiße und graue Packungen, dann gibt es Menopörl, dann gibt es Pro, wie? Makula. Wie viele Produkte hast du?
Internationalisiert habe ich Profertil Male, Profertil Female und Menopörl. Und Promacula ist derzeit in Österreich und beginnt gerade in Rumänien. Das ist Augenheilkunde, das ist ein komplett anderes Segment. Ja, also das eine ist Gynäkologie, Urologie und das andere ist in der Augenheilkunde.
Produziert in Österreich?
Produziert alles im Lungau in Österreich. Und das ist das, was muss ich sagen, das taugt mir auch wirklich. Und wenn wir in Vietnam, es ist wurscht, wenn wir wo stehen. Wir gehen immer in Apotheken und machen Mystery Shopping. Und Dubai, wurscht wo. Und dann kaufen wir unser Packerl, und es ist unser Packerl und es ist Made in Austria drauf. Und das taugt mir.
Und warum lässt du nicht in Asien produzieren, wie fast alle anderen Pharmaunternehmen?
Also ich habe immer schon Merkmale gehabt bei Eckpfeiler in der Lenos Pharma, der eines Qualität. Wir auditieren auch regelmäßig unsere Hersteller und Produzenten. Ehrlich, da muss ein ganzes Team nach Asien fliegen? Nein. Und wir sind ein österreichisches Unternehmen. Ich hab hier meinen Standort und daher finde ich das nur in Ordnung, dass wir auch in Österreich produzieren. Es ist teurer, keine Frage. Aber ich habe auch die beste Qualität.
Ja, und gerade in der Corona-Zeit wurde dann auch häufig darüber diskutiert, dass eigentlich alles in Asien produziert wird, nicht mehr in Europa. Ich glaube, es gibt in Tirol einen einzigen Standort in der gesamten EU, wo Penicillin produziert wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch stimmt.
Gibt, wenn es ihn wieder gibt, ja.
Ja, aber ist das etwas, was du auch anderen mitgibst, um zu sagen, hey, produzieren wir doch bitte in Europa, schauen wir, dass hier auch wieder eine Produktionsindustrie entsteht, um nicht so abhängig zu sein vom asiatischen Markt, von der Globalisierung der Wirtschaft?
Ich glaube ehrlich, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Manchmal sind Deckungsbeiträge wichtiger als leider Gottes oder als was ist leider Gottes als solche Dinge. Mir persönlich ist aufgrund meines gesamten Wertesystems ist das einfach wichtig. Mir ist es wichtig und ich finde es richtig und ja, dann ist der Deckungsbeitrag etwas geringer, ist so, aber dafür ist es überprüfbar. Ist die Qualität hält. Wir unterstützen die heimische Wirtschaft und wie gesagt, ich habe natürlich auch überhaupt keine Produktionsthemen gehabt. Ja, vielleicht mit dem ein oder anderen Rohstoff, aber das war verschwindend gering, weil die auch in Europa eingekauft werden.
Wie viel Zeit des Jahres bist du eigentlich im Ausland unterwegs?
Vor Corona ein Drittel. Mit Corona gar nicht mehr. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war auch nicht mehr traurig drüber. Ich vermeide auch jetzt Reisen, wenn geht, es ist sehr anstrengend, das klingt immer alles so super. Aber wenn wir unsere Meetings gehabt haben in Asien, wir sitzen im Flugzeug, fliegen elends lang, haben eine Zeitverschiebung von 9 Stunden und landen dort und haben am nächsten Tag um 9 Uhr früh ein Meeting. Das ist für uns gefühlt Mitternacht. Müssen dort performen. Gegen Abend werden wir dann munter, weil das ist unsere Aufstehzeit, dann sollen wir schlafen gehen. Ist uns nicht gelungen. Dann sind wir ellenslang munter, müssen wieder zeitig aufstehen. Und in Wirklichkeit, nach einer Woche ist die ganze Chose vorbei und dann geht das in die andere Richtung wieder los. Es ist schon sehr herausfordernd. Wir haben einmal gehabt 5 asiatische Städte in 7 Tagen. Das darf man nicht vergessen. Wir fliegen, man hat eine Einreise, man steht bei der Passkontrolle, die Flugstrecken in Asien sind jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht ums Eck, wir reden nicht von Europa, das kann schon mal dazwischen ein 3,5-Stunden-Flug sein, wieder mit einer Zeitverschiebung, auch wenn es nur 1 oder 2 Stunden sind. Ja. Es ist schon sehr, sehr herausfordernd gewesen, auch schön. Also was für mich war das Faszinierendste damals bei dieser Asienreise, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit in so unterschiedlichen Kulturen waren, mit unterschiedlichen Religionen. Das war ein anderes Gefühl. In Bangkok, wo der Buddhismus vorherrscht, wo die Menschen auch anders sind, anders ticken, als mir aus in Singapur, dann gefolgt von Jakarta, wo die meisten Muslime sind, aber ein liberaler Muslim, und dann Christentum auf den Philippinen. Also es war wirklich, wirklich spannend, das auch zu fühlen und zu erleben von den Menschen.
Vor allem, wenn man denen ein Produkt wie Profertil präsentieren muss.
Ja, ich glaube, da ging es mehr um die Menschen. Ich weiß gar nicht, das war jetzt gar nicht, eigentlich auch das, was wir draußen außerhalb jetzt von unseren Geschäftspartnern erlebt haben.
Ja. Das heißt, es gab schon Momente in Hotelzimmern, wo du nicht gewusst hast, jetzt genau, in welcher Stadt du gerade bist?
Oder wie spät ist es auf jeden Fall. Okay. Also das definitiv, das gibt's ja.
Fliegst du da eigentlich mit dem Learjet durch die Gegend?
Nein.
Oder mit der Linie?
Mit der Linie. Wir fliegen das mit der Linie. Wir fliegen aber immer, wir sind meistens 4 bis 6 Leute.
Okay. Aber es gibt schon irgendwie die Erzählungen, dass du da nach Altenrhein fliegst mit dem Learjet, um die Hartberg anzuschauen.
Ja, weil Altenrhein, da komme ich so schwer anders hin in einer kurzen Zeit. Und wenn wir dann schon wieder so unterm Stress sind, muss ich da schnell hin und schnell wieder zurück. Das stimmt, passiert hin und wieder, aber da geht's. Aber eigentlich, da möchte ich dann halt einfach das Spiel nicht
versäumen. Aber es gibt jetzt kein eigenes Flugzeug.
Nein, nein, sowas muss man nicht besitzen.
Welchen Luxus gönnst du dir?
Vielleicht genau hin und wieder eine Maschine zu mieten, um schnell hinzukommen. Ich gönne mir den Luxus. Ich gebe auch gerne Geld aus für Menschen. Ich gebe gerne etwas zurück. Und wenn ich jetzt nur sage, die Mallorca-Reise meiner Jungs. Ich gönne mir den Luxus auch, Mitarbeiter mal auch einzuladen. Ich habe meinen 50. Geburtstag auf den, war immer mein Traum, habe ich auf den Malediven gefeiert, mit 30 meiner Freunde. Und das ist ein Luxus für mich, alle mitnehmen zu können, dass es eben möglich ist, dass ich mir das finanziell erarbeitet habe, dass es möglich ist, meine Freunde einzuladen, dass wir gemeinsam dort alle sein können. Das ist mir wichtig.
Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben?
Ich kenne die Zeiten, wo ich Kartoffeln mit Butter gegessen habe. Also es ist beruhigend, aber es ist nicht etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube nämlich, am Ende des Tages zählt, was man erlebt hat und nicht, was man besitzt. Ich glaube nicht, dass wir uns fragen, welches Auto wir gefahren haben, aber was in unserem Köpfen ist, wo wir überall waren, das ist das, glaube ich, was zählt und was auch für mich zählt. Das ist für mich wichtig.
Aber wo möchtest du mit der Firma noch hin? Oder denkst du auch daran, vielleicht die Firma irgendwann zu verkaufen, um eben in Pension unter Anführungszeichen zu gehen?
Es gibt immer wieder die ein oder andere Anfrage. Bis jetzt habe ich sie alle verworfen oder weggeschmissen.
Grundsätzlich oder weil es nicht gepasst hat?
Nein, grundsätzlich. Ich habe dann einmal auch schon kurze Phasen gehabt, wo ich einmal 2-3 Monate nicht gearbeitet habe und habe mir gedacht, jetzt probiere das mal. Also 2 Monate, Entschuldige. Vielleicht 6 Wochen zu 2 Monaten. Gar nicht zu arbeiten entspricht mir nicht. Das halte ich nicht aus. Ich habe dann auch, als ich gerade den Albert als Geschäftsführer etabliert habe, ich mir gedacht, nein, ich nehme über den Sommer jetzt einmal ein paar Wochen vielleicht komplett frei. Und ich muss dann ehrlich gestehen, ich habe ihm dann an einem Montag gesagt, ich halte es nicht mehr aus, weil dass ich da zu Hause jetzt mal die Barbara Karlich anschaue, das ist nicht. Das schaffe ich einfach nicht.
Ich meine, doch, deine Familie hat vielleicht angerufen. Könnt ihr bitte wieder schauen, dass die Mama wieder arbeiten geht?
Nein.
Also du schaffst das gar nicht, diesen Müßiggang.
Nein. Also ich finde das schon ganz schön. Das ist auch, so wie der Albert immer wieder sagt, das ist doch mein Baby, das wirklich von ganz klein auf gewachsen ist. Ich habe es komplett eigen aufgebaut. Das war sehr hart. Das waren sehr harte Jahre. Das war nicht einfach. Es hat durchaus Tage gegeben, wo ich schlecht geschlafen habe, weil ich gewusst habe, gehen sich meine Gehälter aus am Monatsende. Es ist sich immer ausgegangen. Aber es war hart. Es war schon, die ersten 4-5 Jahre waren schon sehr hart.
Woher nimmst du diese Stärke?
Wahrscheinlich aus dann letztendlich dem Erfolg oder das, was ich zurückbekomme. Das beflügelt wieder fürs nächste Mal oder für die nächste Sache. Ich habe viel lernen dürfen. Es gibt immer wieder die ein oder andere Herausforderung, gerade in diesem ganzen, muss ich jetzt ehrlich, in diesem Exportgeschäft. Wir stehen jetzt wieder vor einer. In Algerien haben wir Importverbot. In Russland, Ukraine, Weißrussland brauchen wir nicht reden, gibt es keine Lieferungen. Würden wir jetzt auch nicht tun. Aber das muss man wieder irgendwie anders kompensieren. Also es gibt immer wieder die ein oder andere Überraschung, aber man lernt draus. Man lernt einfach draus. Und wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, ich bin reich an Erfahrung und reich an Erlebnis und das ist mir viel mehr wert. Wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt, gerade auch im Export, wenn wir Länder bereist haben wie Libyen oder Georgien, die man jetzt nicht unbedingt am Urlaubsziel Nummer 1 hat. Aber ich genau liebe das, weil ehrlich, in Europa, da fahren wir alle gerne mal hin auf Urlaub. Aber einmal in Tiflis zu sein, das ist eine wunderschöne Stadt, ist in Georgien, wunderschön, ja. Oder Libyen hautnah zu erleben, kann schon etwas, ist für mich schon sehr, sehr toll.
Also die Idee dann, die Firma vielleicht noch weiter auszubauen, neue Produkte zu etablieren, vielleicht in ein ganz anderes Segment zu gehen?
Also wir haben schon, wir haben jetzt über 70 Länder, wir haben noch 130 oder so vor uns, die es noch gibt. Unsere Trademark gibt es in 137 Ländern, ist sie geschützt. Also wir haben noch mit dem bestehenden Sortiment einiges zu tun, setzen unseren Fokus eigentlich darauf, bevor da irgendwas, und ehrlich, ich habe jetzt nicht, da gibt es jetzt keinen Plan, irgendwas Neues noch zu entwickeln. Wir fokussieren uns mal auf das, was wir haben und bringen das einmal noch gut zu Ende.
Weil das ist es, vorher angesprochen hat, es ist ja nicht unbedingt auch immer angenehm, wahrscheinlich so ein Produkt wie Profertil in fremden Ländern, in fremden Kulturen zu präsentieren. Gab es da irgendwann einmal Schwierigkeiten, lustige Situationen, spannende Situationen?
Nein, also mir macht das eigentlich sehr viel Spaß. Wahrscheinlich tue ich mir als Frau sogar leichter damit, das anzusprechen. Und wenn wir, ich denke daran zurück, an die Produktentwicklungszeit in Österreich, als ich mal, da waren wir Abendessen, war ich mit meinem wissenschaftlichen Team Abendessen und wir haben das ganze Abendessen unterhalten über Spermienqualität, Samen, Ejakulationsvolumina und so weiter. Ja, die Tische rundherum haben uns irgendwie mit so großen Augen angeschaut und wirklich so große Ohren haben sie bekommen, die waren sichtbar, weil sie gedacht haben, was sind das für Themen, die da beim Abendessen besprechen. Also es war in Österreich, eigentlich in Österreich und in Europa war es mehr als, ich öfter erzähle, im arabischen Raum, was uns damals schon sehr auch erstaunt hat, muss ich schon ganz ehrlich gestehen.
Also wir sind verklemmter.
Aber der Zustand ist ein anderer. Die Leute, also ich habe im arabischen Raum erlebe ich, dass die Leute hingehen und proaktiv nachfragen, ist alles in Ordnung, ist mein Spermiogramm in Ordnung, passt das alles, ja? Und das ist eine komplett andere, eine komplette Offenheit, ja? In Nordafrika war es sicherlich ungewöhnlich für den ein oder anderen Geschäftspartner, mich als Frau dort stehen zu haben und die sich jetzt gar nicht irgendwas sagen lässt oder die wollen einem immer, oder manchmal erlebe ich schon, dass sie einem irgendwas einreden wollen, wie was sein kann. Die Pharmaindustrie, das ist jetzt wieder der Vorteil, tickt aber schon sehr ähnlich, egal wo auf der Welt man das macht. Ja. Und ich lasse mir halt dann nichts einreden und ja, da gibt es schon durchaus die ein oder andere Situation, die sicher auch für mein Gegenüber sehr herausfordernd ist. Und vor allem, mir ging es auch nie darum, bis heute nicht, ging es mir um Geld verdienen oder so. Mir geht es darum, dass das, was ich tue, mir Spaß macht, dass es mit den Partnern Spaß macht. Wir haben Partner gehabt, der von mir gestanden ist und gesagt hat, Brigitte, ich kaufe dir 100.000 Packungen ab. Das ist es aber nicht. Weil wenn der nicht das nötige Netzwerk dahinter hat, das nicht versteht, die richtigen Werte auch, das ist studiengeprüft, da geht es um Patienten, rüberzubringen, sondern einfach nur schnelles Geschäft machen will, lehne ich das ab. Es war am Anfang schwer für meine Mitarbeiter, die gerade im Verkaufsteam, die natürlich per se gewohnt sind, dass die Firma das Umgekehrte wollen, die wollen, dass man verkauft. Und ich habe gesagt, nein. Und das war nicht so einfach für die auch, das Umdenken. Heute taugt es ihnen, weil heute sage ich, wir haben langfristige Partnerschaften und wenn das nicht zusammenpasst, ist es für alle eine Qual. Warum? Braucht man nicht.
Aber du dürftest ein sehr, sehr gutes Gespür für Menschen haben. Auch wie Menschen ticken. Du kannst es sehr gut lesen.
Ja, habe ich ein Bauchgefühl. Und ich habe sicherlich auch schon gegen mein Bauchgefühl entschieden und das war immer falsch. Das war immer falsch. Das wissen auch alle meiner Lieben.
Gut, aber ich erinnere mich dran, als das Stadion in Hartberg umbenannt wurde zur Profertil Arena, da gab es auch Medien in Deutschland, die darüber berichtet haben.
Ich meine, Sperm.
Genau. Wäre das jetzt ein Bauunternehmen gewesen oder ein Wettunternehmen, hätte wahrscheinlich niemand darüber geschrieben.
Wahrscheinlich nicht, aber was ich immer wieder so spannend finde, die Leute machen sich da nicht einmal die Mühe und recherchieren, was es ist, weil es ist dann immer eine falsche Erwartungshaltung, was Profertil kann. Also dafür bin ich nicht zuständig. bei uns geht es ums Kinderkriegen und nicht um alles andere. Aber es wird dann oft falsch interpretiert. Ja. Aber es ist korrekt. Der René hat es ja dann auch geschafft in ein Schweizer Medium. Irgendwie mit seinem Spermbooster drauf. Ja.
Also das Tormann-Trikot von René Suede als Spermboost.
Stimmt. Hat sich am Anfang, glaube ich, geweigert, aber du hast ihn mit deinem Charme überzeugt.
Nee, ich glaube, das war nicht der Charme. Wir waren damals auf der Hochzeit von Dario und ich habe ihm damals gesagt, okay, René, ich schreibe dir jetzt Sperm Boost auf den Leib. Und dann ist er wirklich von mir gestanden und hat gesagt, geht die! Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und ich habe gesagt, René, wir können draufschreiben, jeder Schuh sein Treffer. Damit war er sehr schnell einverstanden mit dem Sperm Booster und heute tragt er es mit stolzer Brust.
Du bist so eine starke Frau, Brigitte. Gibt es Momente, wo du schwach bist, wo du zweifelst?
Ja, ich habe gesagt, ich bin selbst mein größter Kritiker. Ich komme wahrscheinlich auch aus dem, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein, fühle mich für alles und jedes verantwortlich. Und wenn dann irgendwas auch für wem anderen, wo ich auch objektivierbar das nicht beeinflussen hätte können, aber ich fühle mich verantwortlich, will helfen, will tun. Das ist schon manchmal sehr herausfordernd für mich. Ja. Sollte ich auch irgendwann einmal lernen, dass das nicht notwendig ist. Versuch's gerade. Das sind dann vielleicht so Momente, wo werde ich schwach bei meinem Sohn und bei meinem Hund.
Der ist aber auch süß. Den Sohn kenne ich jetzt nur von sehen. Was hast du deinem Sohn als wichtigste Lebensweisheit mitgegeben oder was ist dir wichtig, deinem Sohn mitzugeben?
Also er weiß von mir, ich habe immer gesagt, tu das, was dir Spaß macht, egal was es ist. Egal was es ist. Seit er 3-4 Jahre alt ist, zaubert er. Ja, mag der ein oder andere vielleicht für brotlos halten. Wenn es ihm Spaß macht, soll er es bitte tun. Und dann wird es auch so nicht bleiben. Und er wollte dann auch Schauspiel machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehst du nach Los Angeles und dann kannst du das studieren und kannst du das machen. Einfach nur tun, was dir entspricht und was dir Spaß macht, egal was dir von außen zugetragen wird. Das ist nicht wichtig.
Was bedeuten die Auszeichnungen? Da hinten steht Auszeichnung für herausragende Leistungen, Kopf des Jahres der kleinen Zeitung. Du bist mit deiner Firma 2020, wie zuvor angesprochen, von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet worden für den Exportpreis.
Das ist eine schöne Anerkennung für die harte Arbeit. Und es ist harte Arbeit. Mir hat sehr gefreut, auch für unseren Albert Hansen, der seit 11 Jahren, wie gesagt, bei mir ist, mit dem ich sehr, sehr viel unterwegs war, der mit mir das alles gut aufgebaut hat. Das geht nämlich alleine getan hat. Es geht schon nur im Team. Für ihn hat es mich besonders gefreut. Er war besonders stolz auf diesen Preis. Aber es ist eine Anerkennung für das, was wir hier investiert haben und geleistet haben.
Ganz anderes Thema. Ich kenne dich immer als sehr schick gekleidet, immer gut gestylt. Wie geht's dir mit dem Älterwerden eigentlich?
Oh, das habe ich überhaupt kein Thema. Habe ich überhaupt kein Thema. Ich muss manchmal nachdenken, weil ich schnell gefragt habe, wie alt ich bin. Ich sage immer Scherz, aber es ändert sich jedes Jahr, ich weiß nicht. Aber es kann durchaus passieren, dass ich 2 Jahre älter sage, als es in der Tat ist. Das habe ich eine Mitarbeiterin gesagt, die hat dann immer früher gesagt, ja Brigitte, du bist noch nicht so alt. Und ich sage, okay, dann nächstes Jahr. Also ich habe damit überhaupt kein Thema, überhaupt nicht.
Wie jung fühlst du dich im Kopf?
Ich bin, wie ich bin. Ich habe auch über das nicht nachgedacht. Und wenn mich jemand fragt, ich bin, so genau, Moment, 69, 53 werde ich jetzt am 11. September. Und okay, und fertig. Und fertig. Und ich möchte eigentlich, nein, ich habe eigentlich auch nie eines gehabt, wenn manchmal mich gefragt, ob ich gerne jünger wäre. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Warum nicht?
Ich habe gesagt, ich möchte jetzt mein Leben ein bisschen beginnen zu genießen. Bis jetzt war es verdammt viel, viel harte Arbeit und viel lernen dürfen. Danke, ich habe jetzt viele Lektionen erfahren, bin reich an Erfahrungen und die jetzt ein bisschen ruhiger wäre es schön.
Gut, aber jetzt konntest du ja mit dieser Freizeit nicht wirklich gut umgehen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Musst du lernen, Freizeit zu genießen? Ist das eine Herausforderung für die nächsten Jahre?
Auf eine gewisse Art und Weise ist das sicher richtig, ja.
Ja?
Ja.
Vielleicht auch lernen, Distanz zur Firma zu bekommen, auch zum Fußball vielleicht?
Nein, wirklich Distanz, das bin ich nicht.
Du probierst es schon zum Beispiel. Sie will keine Distanz, Thomas.
Nein, ich akzeptiere es.
Aber willst du, was ich auch gesehen habe, was dich begleitet hat, war immer Neues zu lernen, ja? Mhm. Du hast immer Zusatzausbildungen gemacht, du hast die Schiedsrichterausbildung gemacht. Ja? Geht es vielleicht in diese Richtung, dass du noch Neues dazulernen wirst? Vielleicht nur irgendeinen Kurs? Malerkurs? Ich weiß es nicht, bist du kreativ? Malerei? Nein. Ein Instrument lernen?
Nein, das entspricht definitiv nicht meiner Begabung, um Gottes Willen. Nein, es wir werden sehen. Wir werden sehen, wohin die Reise noch geht. Es ist schon sehr richtig auch das Umgehen lernen mit Freizeit, weil wahrscheinlich, wenn es dann zu viel wird, suche ich mir wieder irgendwas oder es kommt einfach etwas. Ich habe mir nichts gesucht. Ich habe mir auch den Fußball nicht gesucht. Das ist ja Gott sei Dank auf mich zugekommen. Und bis jetzt habe ich es immer geschafft, richtig abzubiegen und richtig da wo mitzumachen. Also wer weiß, was noch kommt, wer weiß, was noch wartet. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr tolle Mitarbeiter in diesem Unternehmen, wo es durchaus nicht immer zwingend nötig ist, dass ich dabei bin. Und somit kann ich mir vielleicht den ein oder anderen Gedanken erlauben, wenn dann einmal was auf mich zukommt. Schauen wir mal.
Warum hast du den Schiedsrichterkurs gemacht?
Das war reines Eigeninteresse, weil mir ist das irrsinnig auf die Nerven gegangen, diese Anklage von Schiedsrichtern. Und das mache ich nicht so gern, ohne dass ich mich da auskenne, da irgendwas über irgendwas zu urteilen. Und das war eines der Motive. Das zweite Motiv war, ich wollte mich auskennen. Ich wollte die Regelkunde wirklich beherrschen. Und das war schon sehr lehrreich, weil ich hätte viele Dinge früher falsch interpretiert, wie es vielleicht auch und verständlichermaßen für mich der ein oder andere Zuschauer tut. Es gibt schon sehr spezielle Regeln. Und es ist jetzt für mich auch spannend, wenn wir danach, rede immer, plaudere immer wieder gern mit den Schiedsrichtern danach, wie sie die Dinge gesehen haben. Und ich verstehe heute, dass Schiedsrichter auch Fehler machen. So wie ein Trainer, so wie ein Spieler, so wie diverse andere. Es ist einfach so. Glaube aber, da habe ich immer an eines geglaubt, am Ende des Tages oder am Ende der Saison gleicht sich's aus. Das ist mein Glauben daran. Also für mich braucht man kein VAR. Ich glaube, es gibt Fehlentscheidungen gegen einen, es gibt Fehlentscheidungen für einen. Ich glaube, dass es ausgewogen ist am Ende der Saison. Das war immer mein Glaube daran und somit.
Aber du kennst dich gern aus, wenn du über etwas sprichst.
Ja.
Ist der Hang zum Perfektionismus in allen Bereichen bei dir so deutlich erkennbar, ausgeprägt?
Wird schon so sein. Deswegen habe ich gesagt, ich bin mein größter Kritiker, weil es muss halt dann immer, ich möchte das dann noch wissen und dann möchte ich noch hin und das möchte ich noch sehen und dann, ja, um eben alle Aspekte zu haben. Also hat mir dann auch Spaß gemacht. Also ich weiß es nicht, wie viele Funktionäre es gibt, die Regelkunde wirklich gelernt haben. Nicht, ob sie beherrschen, aber wirklich gelernt haben. Ich weiß es nicht. Wisst ihr das?
Ich glaube nicht so viele.
Der Prozentsatz dürfte im einstelligen Bereich sein, glaube ich. Fürchte ich.
Liebe es auch, wenn dann eine Sarah Telleck kommt nach Hartberg. Freue mich immer sehr, wenn sie da ist. Finde ich ja ganz toll, ihre Leistungen.
Auch als erste Schiedsrichterassistentin in der Bundesliga?
Ja. Naja, FIFA.
Ja, ich meine jetzt.
Ja, aber sie kam grundsätzlich.
Nur als Erklärung.
Ich meine, sie hatte das Debüt in Hartberg gegeben. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist mit dem Elfer, wo sie das Foul gesehen hat. Der Schiedsrichter sieht es nicht, sie überholt den Schiedsrichter. Muss man bitte in dem Fall als Assistent, ist völlig ihre Aufgabe gewesen. Und dann wurde in der Tat der Strafstoß gegeben. Also sie war jetzt nicht die Person, die in Hartberg wirklich von Anfang an gut angekommen ist, würde ich sagen.
Wobei es die TV-Bilder nachher bestätigt haben.
Sie hat völlig recht gehabt.
Bist du eigentlich Feministin?
Nein.
Nein. Hältst du auch nichts von Frauenquote?
Nein, finde ich eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin, bedenklich, wenn ich das so offen sagen darf. Ich habe früher mit einer Geschäftsführerin aus Deutschland sehr eng zusammengearbeitet und sie hat sich selbst immer bezeichnet als die Initiativin der Quote. Ich glaube, das ist eigentlich ist das schlimm. Ich möchte bitte nicht dort sitzen, weil ich die bin wegen der Quote, sondern ich möchte dort sitzen, weil es meine Leistungen sind, weil es mein Engagement ist, weil es mein Wissen ist, was auch immer. Aber bitte nicht wegen der Quote. Ich finde das eigentlich gar nicht förderlich. Ich persönlich arbeite sehr viele Frauen hier im Unternehmen, arbeite wahnsinnig gern mit Frauen, aber auch mit Männern. Also ich finde, wenn jemand dann einen Job gut macht, ist es wurscht. Ich kenne leider auch nicht viele Männer, die Kindergärtner sind, wobei ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht finden würde, auch vom pädagogischen Ansatz her. Ich glaube, unsere Kinder könnten sehr gut profitieren davon. Leider gibt es noch so Bilder, aber ich bin's nicht. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwo emanzipieren muss. Kenne ich nicht.
Ja. Dann hätten wir das Thema Feminismus auch noch abgehandelt.
Na.
Ja. Besten Dank.
Ja. Willst du schon Schluss machen?
Nein, hast du noch eine Frage?
Nein, nein.
Hast du noch was zu sagen, Brigitte?
Nein, um Gottes Willen. Ich muss den Heil anrufen.
Sie muss die Flüge checken.
dass die Spieler wieder zurückkommen, ja, rechtzeitig vor Meisterschaftsbeginn. Hotel.
Alles klar. Nein, da wollen wir nicht im Weg stehen. Danke vielmals, Brigitte, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns, für dieses ausführliche Gespräch.
Das alles Gute noch für dich persönlich, für die Firma, für die Habsburger Fußballer.
Und für dich, dass du lernst, nichts zu tun.
Ja, wird herausfordernd, wird meine, glaube ich, die größte
Challenge. Ja. Den Wolken zuschauen.
Kann man ja im Sommer mal probieren. Dankeschön.
Kann man probieren, danke. Ja. Danke fürs Kommen.
Podcast Werkstatt.